Ja, ich stelle mich selber ganz kurz vor. Mein Name ist Hanna Kaspe. Ich bin von der Firma Translake hier aus Konstanz und wir moderieren oft sehr, sehr große Gruppen und ich freue mich, dass wir heute hier im Pano sind, in so kuscheliger Atmosphäre. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit den beiden Experten hier vorne sein darf und dass wir dieses spannende Thema haben. Wie Sie wissen, ist der heutige Abend einer von vielen in der Reihe Grenzgänger. Und da geht es darum, dass man entweder die Grenze Richtung Schweiz überschreitet. Eine Veranstaltung findet immer in Kreuzlingen statt und eine dann wieder in Konstanz. Und aber gleichzeitig auch, dass die fachlichen Grenzen der Wissenschaften überschritten werden. Also wir alle heute hier sind Grenzgänger. Und Sie beide hier vorne ganz besonders, weil Sie zusammen inhaltlich den Abend bestreiten werden. Eingeladen zu diesen Grenzgänger-Wissenschaften werden wir von den Veranstaltern. Das sind die Hochschulen, die Uni Konstanz, die HTWG, die PH Thurgau, aber auch die Stadt Konstanz lädt ein. Und unterstützt wird diese ganze Reihe von der IBH, der Internationalen Bodensee-Hochschule. Ja, ich möchte Sie noch bitten, das ist ein gemütlicher Abend heute. Wir haben sehr viele Themen. Wir schauen, dass wir so bis 21.30 Uhr ungefähr durchkommen werden. Es kann sein, dass wir manche Themen nur streifen werden. Es kann sein, dass wir irgendwo doch noch mal verlängern müssen. Also bitte holen Sie sich Getränke auch zwischendurch noch mal. Wenn Sie Nachschub brauchen, schauen Sie, dass bei Ihnen das Energielevel hoch bleibt. So, damit wäre alles Organisatorische geklärt. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir den Abend mit dem Thema Big Data starten können. Dabei geht es immer auch um die Frage, was hat das Ganze überhaupt mit Demokratie zu tun? Und ich denke, das kriegen wir heute Abend raus. Unsere beiden Experten hier vorne haben schon überlegt, welche Schwerpunkte Sie setzen möchten heute Abend. Und das Feld ist sehr weit. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Und wir hatten vereinbart, dass Sie sich zu Anfang selbst vorstellen können. Bitte begrüßen Sie aber zuerst mal mit mir Frau Professor Mergel und Herrn Professor Neuschwander. Herzlich willkommen.
Ja, halt bitte.
So. Frau Professor Mergel, Sie starten, Sie erzählen uns erstmal kurz, wo Sie herkommen, wo Sie lehren, an was Sie gerade forschen, dass wir wissen, wer Sie sind.
Ja, gerne. Guten Abend. Ja, mein Name ist Ines Mergel. Ich bin seit August 2016 Universitätsprofessorin an der Uni Konstanz im Fachbereich Politik und Verwaltungswissenschaften. Und mein Forschungsgebiet ist die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Ich finde es besonders spannend, wie neue Technologien absorbiert werden von der Bürokratie und wie die öffentliche Verwaltung damit umgeht, dass eben ständig neue Techniken und Technologien eingeführt werden und da dann auch die Prozesse verändern muss. Vorher habe ich 14 Jahre lang in den USA gelebt und habe da gelehrt an der Maxwell School of Citizenship and Public Affairs und war vorher 6 Jahre als Doktorand und Postdoc an der Kennedy School of Government in Harvard und habe meine Diss in St. Gallen gemacht, auf der anderen Seite vom See, genau.
Super, vielen Dank. Und gerade noch mit Uruguay telefoniert und jetzt hier, schön.
Als Grenzgänger, ne?
Als Grenzgängerin.
So, jetzt meine Frage, geht mein Mikrofon auch? Ja, geht auch, wunderbar, ja. Ja, ich komme von der anderen Hochschule in Konstanz, der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Bin dort in der Fakultät Informatik. Seit 2001 ist es jetzt, bin ich dort Professor und jetzt seit 7 Jahren Dekan der Fakultät und leite die Fakultät und bin gleichzeitig Vorstand im Cyberlago-Netzwerk, also dieses digitale Kompetenznetzwerk hier in Konstanz, das hoffentlich alle kennen werden. Ansonsten an der Hochschule beschäftige ich mich mit den Themen IT-Sicherheit und innovative Rechenarchitekturen. IT-Sicherheit, ein Thema, das Sie ja alle aus der täglichen Presse kennen. Ja, Sie haben es wieder mal gehört vor 8 Tagen, dieser Angriff auf den Informationsverbund Bonn-Berlin, informationstechnische Sicherheit, also ein Thema, das tagesaktuell ist und wir bilden da Studierende aus, die sollen halt wissen, wie man in Unternehmen nachher die wertvolle IT-Infrastruktur schützt. Die lernen halt, wie man sichere Firewalls baut, wie man sichere Webserver, Mailserver, wie man mit Zertifikaten umgeht. All das ist sozusagen unser Thema. Da wird auch geforscht an der Ecke. Und was die Rechenarchitekturen angeht, ist auch ein wichtiges Thema. Und dass sowas hochaktuell werden kann, haben vielleicht auch einige von Ihnen Anfang des Jahres mitgekriegt. Da gab es so zwei bestimmte Stichwörter. Die eine heißt Meltdown, das andere Spectre. Das sind die beiden Bugs, die man jetzt gefunden hat in Rechenarchitekturen, die seit 20 Jahren milliardenfach auf dem Markt sind. Hat man jetzt Methoden kennengelernt oder gefunden sozusagen, wie man da Daten abfischen kann. Also auch in so alten Strukturen sind noch versteckte Bugs drin, die man jetzt sozusagen erst gefunden hat. Ja, ansonsten komme ich aus der Industrie. Ich war 13 Jahre lang in der Industrie tätig, bei Firmen wie EADS, Nortel Networks oder Airbus. Habe dort verschiedene, meistens Leiterfunktionen gehabt im Entwicklungsbereich und habe mich auch dort schon mit der informationstechnischen Sicherheit beschäftigt, also Angriffe auf Firmennetzwerke und so, wie man das abblocken kann. Das ist so mein Umgebungsfeld, wo ich herkomme.
Super, vielen Dank. Ich habe jetzt von den Veranstaltern noch diese kleinen Kästchen hier bekommen, die Sie vielleicht auch haben. Und jetzt, nachdem wir unsere beiden Experten kennengelernt haben, lernen wir die Technik kennen. Und Sie dürfen die auch ausprobieren. Ich habe für jeden von Ihnen ein solches mitbekommen. Und ich hoffe, Sie haben auch eins bei sich auf dem Tisch oder auf dem Stuhl oder Sessel gehabt. Dann könnten wir das ausprobieren. Da gibt es eine Testfrage. Sie müssen vielleicht auch kurz aufstehen, um die sehen zu können. Die Testfrage ist, wie haben Sie von der heutigen Veranstaltung erfahren? Und jede und jeder, der so einen kleinen Kasten hat, kann hier 1 eingeben, wenn es durch Plakate oder Flyer an den Hochschulen und in der Stadt war. 2 eingehen, wenn es über E-Mail-Newsletter von den Hochschulen kam. 3 Social Media. 4 aus der Zeitung. 5 Freunde, 6, Kollegen, oder? Bekannte.
6, wir sind eingeladen worden.
Okay. Auf OK drücken ist ganz wichtig, höre ich gerade.
Also Zahl, dann OK, oder?
Ich glaube, wir haben schon 52, 57 Teilnehmer. Wie viele solche Kästen haben wir denn verteilt? 100, okay. Die Zeit ist aber um. Und jetzt können wir die Ergebnisse sehen. Also, am meisten haben von Freunden, Bekannten und Kollegen gehört, 24. Und dann noch gut waren die Plakate. Super. Also mehr als die Hälfte hat schon mal geschafft, diesen Kasten zu bedienen. Jetzt kommt noch die zweite Frage. Gucken wir mal, ob wir noch besser werden können. Und zwar ist die Frage: Ich fühle mich folgender Hochschule verbunden. Die Idee von den Veranstaltern war, dass sie da heraushören können, von welcher Einrichtung sie kommen oder aus welcher Richtung sie sind. Antwort 1, PH Thurgau. Antwort 2, HTWG. Antwort 3, Uni Konstanz. 4, eine andere Hochschule oder keine Hochschule. Dann geht's los. Ja, wir haben das Ergebnis von vorher schon getoppt. Sehr gut. Okay. Nummer 1, die Uni Konstanz und direkt gefolgt von der HTWG. Also Sie haben Ihr Netzwerk gut bedient, Ihre Freunde, Kollegen und Bekannten mitgebracht. Das hat geklappt. Super. Nachdem wir die Testfrage hinter uns haben, können wir starten. Und wir haben uns gedacht, viele von Ihnen wissen schon Bescheid über das Thema, aber für einige ist es auch neu. Und wir wollen erstmal nochmal die Fragen. Oh, okay, danke. Wir wollen erst nochmal die Begriffe kurz klären. Frau Merkel, Sie können uns erklären, was für Daten gibt es eigentlich?
Ja, also Big Data ist ein riesengroßes Thema. Meistens versteht man darunter soziale Medien, Daten, die eben im Internet generiert wurden. Aber ich sehe ein paar Leute von der Stadt, die wahrscheinlich ständig E-Mails bekommen von IT-Dienstleistern und Consultants, die Big Data-Analysen und Software-Tools verkaufen wollen. Und wir haben eine ganz große Menge an unterschiedlichen Arten von Daten. Also ich fange mal an mit, was ich nenne, administrativ gesammelte Daten. Das sind, die Studenten werden das wissen, das sind Survey-Daten, also Umfragen, Kataloge, die wirklich designt sind, wo man ganz genau weiß, was man fragen will, hochstrukturiert, und wenn man Glück hat, bekommt man eine Menge von Daten zurück. Und dazu zählen, zu diesen administrativ gesammelten Daten, zählen zum Beispiel auch Transaktionen, wenn ich in die Stadt gehe und eine Geburtsanzeige mache. Da hat die Stadt über die letzten Jahrzehnte, seitdem eben Daten gesammelt werden, unglaubliche, riesengroße Mengen von Daten gesammelt. Diese Art von Transaktionen zwischen Bürgern und der Stadt zum Beispiel. Hochstrukturiert, wenn wir Glück haben, in schönen Datenbanken gesammelt, maschinenlesbar. Und man kann eben Analysen machen, wo man zurückgeht in die Vergangenheit und guckt, was ist da eigentlich passiert. Teile von diesen Daten sind dann auch offene Daten. Der größte Teil ist nicht offen, sondern geschützt, und weil es auch meist Personen können damit identifiziert werden. Aber Teile davon werden jetzt immer mehr als offene Daten auch zur Verfügung gestellt auf sogenannten Open Data Plattformen, die dann andere runterladen können, weiterverarbeiten können, mit anderen Datensätzen verarbeiten können oder verknüpfen können. Und was eben neu ist, wo jetzt dieser Big Data Hype quasi dazukommt, sind diese User-generierten oder von Bürgern generierten Daten. Das heißt, das sind Daten, die wir jeden Tag, jetzt wahrscheinlich in dem Moment auch, wo Sie eben auf Instagram sind oder Facebook oder Twitter, Social-Media-Daten, Sie gucken vielleicht meinen Namen gerade nach im Internet, also Sie suchen über eine Suchmaschine nach bestimmten Daten, oder Wegbeschreibungen, wo Sie hinwollen, aber auch Daten wie zum Beispiel von Handys, dass Sie sich automatisch einloggen in dem nächsten Telefonmast und dadurch Ihr Telefonprovider genau weiß, wo Sie sind, zu welchem Zeitpunkt und auch mit wem Sie telefoniert haben, wie lange, wenn wir in den USA wären, auch die Inhalte der Gespräche. Wahrscheinlich hier auch. Und nur ganz kurz, die vierte Art von Daten sind automatisierte oder automatisch generierte Daten. Davon sprechen wir dann von Daten, die eben passieren oder durch Sensoren beispielsweise an physischen Gebäuden, an Bussen und so weiter, den ganzen Tag Daten automatisch sammeln. Wir hatten eine große Debatte über Polizisten, die jetzt Bodycams tragen sollten. Dadurch werden halt auch eben riesengroße Datenmengen gesammelt und die dann analysierbar sind in Echtzeit, wenn wir Glück haben, wenn sie eben in Echtzeit auch reinkommen. Oder aber historische Analysen machen und die dann kombinieren und daraus dann Vorhersagen machen, wie in Zukunft sich das Nutzerverhalten ändern wird oder was für unterschiedliche Nutzerpräferenzen Bürger haben. Wir können noch ein bisschen über die Anwendungsmöglichkeiten dann später sprechen, aber das wären so für mich die vier Arten von Big Data, die wir derzeit besprechen und wo es eben neue Analyseformen gibt.
Okay, wir haben gehört, schon mit der Geburt bringt man die ersten Daten.
Theoretisch, ja.
Wunderbar. Vielleicht jetzt nochmal zu dem Term, der ja auch im Titel von der Veranstaltung ist. Was ist denn Big Data? Wir haben jetzt gehört, was es für Daten gibt, ja. Aber was ist Big Data?
Ja, viele Daten, große Daten. Also normalerweise ist es halt so, man charakterisiert so Big Data mit so drei Schlagworten eigentlich. So die drei Vs, das ist Volume, Velocity und Validity. Also Volume heißt ganz einfach, was heißt denn nun Big Data sozusagen? Wir alle haben ja Rechner zu Hause und wissen auch, die haben auch Speicherbausteine drin, da gibt es die Arbeitsspeicher, die heute so im Bereich Gigabyte, 2-3 Gigabyte liegen, da gibt es Festplatten, die heute im Bereich vielleicht Terabyte liegen halt. Terabyte, das ist für alle Insider etwa 2 hoch 40 Bytes, die da drauf gespeichert werden halt. Und wenn man sozusagen mal so eine Terabyte-Platte verhundertfacht oder sagt man, wir haben 2 oder 300 mal Terabyte, dann kommt man in die Größenordnung, wo man etwa so von Big Data spricht. Ja, das ist also die Größenordnung, wo es wirklich viele Daten sind, die man auch meistens gar nicht mehr in so einer normalen, in einer Platte oder einer Datenbank speichern kann, weil die viel zu groß sind. Ja, diese Datenbanken sind ja alle wohl strukturiert. Ja, die Studenten, die hier aus der Informatik kommen oder so, sehe ich gerade einige, die wissen ja, das sind SQL-Datenbanken halt, die haben gewisse Relationen halt. Aber diese anderen Daten, die ja die Frau Merkel gesagt hat, zum Teil strukturiert sind, halbstrukturiert sind, unstrukturiert sind, die kann man gar nicht so in diesen SQL-Datenbanken ablegen halt. Die werden irgendwo reingeschüttet halt. Das sind Terabytes von Daten. Und das zweite Kriterium ist einfach das Volumen. Nach dem Volumen ist die Geschwindigkeit. Das heißt, normale Datenbanken sind nicht dafür ausgelegt, dass die im Highspeed Daten generiert werden. Ja, wenn Sie zum Beispiel eine soziale Trendanalyse machen beispielsweise und Sie nehmen die ganzen Twitter-Anfragen oder Twitter-Accounts auf, die gerade aktuell sind, Hashtag Pano beispielsweise hier, und es kommen Ihnen dann pro Minute 1000 solche Twitter-Anfragen rein. Ja, die müssen Sie dann verarbeiten können, und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt von Big Data. Oder dass Sie eben auch, Frau Merkel hat es auch schon angedeutet, halt relativ schnell eine Vorhersage machen müssen. Ja, also Sie müssen aus dem Modell jetzt irgendwas was Neues generieren beispielsweise, relativ schnell. Und das können normale Datenbanken auch nicht, das dauert immer etwas länger. Sie müssen ein spezielles Verfahren haben, um sozusagen eine prädiktive Analyse da gleich bereitzustellen. Und das Dritte ist halt diese Varietät der Daten halt, dass die eben zum Beispiel strukturiert sind, ja, dass sie halbstrukturiert sind. Beispiel E-Mails, ja, die haben einen relativ formalen Kopf, der Text ist natürlich frei, oder unstrukturiert halt völlige Daten, die Bilder, Texte und so weiter in der Richtung. Das sind diese drei Vs, die eigentlich so die Big Data kennzeichnen. Da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man sagt, ein anderes V heißt Value, was bedeuten diese Daten eigentlich für einen? Also wir haben die Strukturierung gehabt, jetzt Volume, Validity und Velocity, also Geschwindigkeit halt. Und da gibt es noch einen Aspekt, den man vielleicht erwähnen sollte, der bei Big Data eben anders ist als das, was wir bisher so immer kennengelernt haben. Und zwar nehme ich mal ein Beispiel, die gucken so kritisch. Bin ich zu lang?
Nein.
Okay, wenn man beispielsweise die Wettervorhersage beispielsweise. Sie alle wissen, das ist ein typisches Thema, ja, wie wird das Wetter? Und das ist ein ganz rechenintensives Verfahren. Man hat für die Wettervorhersage ja auch bestimmte Modelle, ja, die zum Teil mathematisch basiert sind, teilweise auch statistisch sind halt, und man rechnet dann Wetter aus. Das Problem ist einfach, wenn man sowas macht, braucht man ein Modell vorher. Das heißt, bisher sind die Wissenschaften immer so, dass sie sehr modellgetrieben sind. Ja, sie brauchen irgendein Modell. Wenn Sie mal überlegen, beispielsweise die Anekdote von Isaac Newton, Sie kennen ja den großen Physiker, Mathematiker, der hat angeblich mal im Garten gelegen, sah da einen Apfel vom Baum fallen. Und hat dann gesagt, ja, wieso fällt der Apfel jetzt vom Baum? Da muss doch irgendwas existieren, irgendwas muss doch sein, was den Apfel da anzieht. Und hat dann sozusagen gesagt, es gibt ein Kraftfeld, das hat er Gravitation genannt, und hat dann gesagt, das Modell dafür kann ich mathematisch beschreiben. Hat also quasi eine Angabe der Kraft gemacht. Ja, die Kraft ist jetzt proportional dem Produkt der Massen und umgekehrt proportional dem Quadrat des Abstands. Wunderbar, war ein Modell. Damit konnte man es auch Vorhersagen machen. Man konnte sagen beispielsweise halt, wenn ich einen Satellit in eine geostationäre Umlaufbahn bringen will, wie groß muss die Geschwindigkeit sein? Das kann ich dann mit diesem Modell ausrechnen. Nun ist aber so, bei Big Data beispielsweise haben wir so viele Daten, dass man was ganz anderes machen kann, was eben mit dieser klassischen wissenschaftsbasierten Modellanalyse gar nicht mehr im Zusammenhang steht. Ich kann nämlich Daten korrelieren. Ich kann sagen, ich kenne den Kausalzusammenhang gar nicht, sondern ich korreliere einfach mal Daten miteinander. Und stelle jetzt fest beispielsweise, ja, diese Korrelation trägt. Ja, also ich kriege dann quasi Sachverhalte aus den Daten raus, die mir sagen, es gibt Korrelationen, aber ich kenne das kausale Modell dahinter nicht. Ja, das ist ein ganz neuer Effekt, der mit Big Data eigentlich aufgekommen ist und den es vorher in der klassischen Wissenschaft nicht gab. Mhm. Ja, natürlich ist es immer so, man muss da auch vorsichtig sein, weil diese großen Daten sind halt so groß, die können natürlich auch Korrelationen enthalten, die zwar korrelativ einen Zusammenhang darstellen, die aber kausal nicht begründet sind. Ja, stellen Sie sich vor, Sie analysieren im Sommer zum Beispiel, wie viele Leute Eis essen und wie viele Leute Sonnenbrand kriegen. Ja, da kann man sagen, je mehr Leute Eis essen, desto mehr kriegen Leute Sonnenbrand. Das wäre eine Korrelation, die man feststellen könnte, die aber natürlich nicht kausal bedingt ist, sondern kausal ist, weil die Sonne halt mehr scheint, essen mehr Leute Eis oder mehr kriegen einen Sonnenbrand. Aber das ist die Gefahr bei Big Data halt, dass man sozusagen Korrelationen herstellen kann, aber man ist nicht sicher, ob das sozusagen auch ein kausales Modell dahinter ist.
Okay, danke. Also Vorsicht ist geboten, da sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt würde ich ganz gern noch mal wissen, Frau Merge, Sie hatten vorher schon erklärt, wo wir überall Daten generieren. Herr Professor Neuschwander, Sie haben uns jetzt gesagt, was Big Data ist. Wo treffen wir denn auf Big Data in unserem Alltag? Also, gerne nachher, wenn das okay ist, weil wir wollen gern durchgehen und nachher ist auf jeden Fall die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Können Sie sich so lange merken? Ja, okay, super, danke.
Ja, also die Frage ist, wo Big Data im Alltag vorkommt. Und also wir haben ja schon ein paar Beispiele eben genannt. Ich glaube, das Wichtigste ist, das, was wir täglich tun. Auf unseren Handys beispielsweise werden riesengroße Datenmengen hergestellt. Einfach dadurch, dass wir als gesamte Community oder als großes Netzwerk verbunden sind durch unsere Listen von Kontakten, die wir da drin haben, die Telefonate, die wir führen und die Big Data Analysen, die darüber dann laufen, sind tatsächlich über Datensätze, die so groß sind wie ein ganzes Land. Beispielsweise hat die Swisscom ihre Daten an Forscher rausgegeben. Alle Handydaten der Schweiz, also Millionen von Datenpunkten, wahrscheinlich Milliarden durch die Anzahl der Gespräche. British Telecom hat das gemacht und France Telecom auch. Und Forscher dürfen diese Daten eben analysieren. Das heißt, wir haben eben ja schon gesagt, das sind unglaublich viele Datenpunkte, aber zusätzlich auch sehr viele Identifier sozusagen, also Identifikationsmerkmale, die mit diesen Daten kommen. Also meine eigene Telefonnummer, wo ich mich zurzeit aufhalte, also diese Geolocation, weil ich mich ja einlogge in unterschiedlichen Masten. Das heißt, man weiß zu jeder Zeit, wo ich bin, selbst wenn ich das Telefon nicht aktiv nutze, sondern einfach dadurch, dass es sich automatisch immer in Sendemasten sucht, mit wem ich telefoniere und wie lange. Das sind beispielsweise alltägliche Big Data Datensätze, die entstehen. Ich glaube, der größte Anteil sind allerdings Internetquellen. Ich habe eben gerade schon gesagt, Social Media Daten, also dadurch, dass wir ständig unsere Fotos auf Instagram und Facebook hochladen, miteinander sprechen darüber, andere Leute taggen und so weiter. Aber auch solche Sachen wie, dass man bei Amazon online einkauft, also diese ganzen Geldströme, die fließen, was unsere Präferenzen sind, zu welchen Zeitpunkten wir einkaufen, sind ganz wichtige Big Data Quellen. Twitter vor allem, weil es ein öffentlicher Datensatz zum größten Teil ist, also Twitter lässt es zu, dass man Daten auch runterladen kann als Forscher. Unser Online-Suchverhalten gehört dazu. Gutes Beispiel ist das für die Studenten, die das interessiert, das Google Flu Trends Paper, dass Google eben, wie Herr Neuschwander eben schon gesagt hat, einfach mal menschliche Algorithmen angewendet hat und gesagt hat, ach, wenn jetzt alle nach der Grippewelle suchen und nach den Symptomen, dann können wir schneller vorhersagen, dass jetzt also tatsächlich eine Grippewelle kommt. Leider haben die menschlichen Programmierer große Fehler gemacht, wie sie diese Algorithmen dann umgesetzt haben und haben sozusagen overestimate, also zu viel geschätzt, was in diesen Daten tatsächlich drin sind, haben das aber sehr medienträchtig verkauft, ich glaube in einem Science Paper das geschrieben und jetzt hat dann jeder gedacht, Google ist besser darin, Grippewellen vorherzusagen als die Seuchenbehörden. Also es ist ja eine Seuche, die auch gemeldet werden muss. Hat sich dann herausgestellt, dass der CEO von Google das dann ziemlich schnell wieder zurückgezogen hat und gesagt hat, haben wir alles falsch gemacht. Aber leider ist dieser Mythos immer noch da, dass man das sozusagen vorhersagen kann.
Dann kommt das vielleicht noch?
Also man kann das sicher, aber Herr Neuschwander hat ja auch gesagt, wir wissen gar nicht, was diese Algorithmen eigentlich können und tun und ob die wir einmal entwickelt haben, sich tatsächlich auch anwenden lassen auf diese Megadatensätze, wo wir gar nicht wissen, also dann kommen dann Korrelationen heraus, die überhaupt vielleicht gar keinen Sinn machen. Also es gibt dieses lustige Beispiel noch, jedes Mal, wenn Anne Hathaway, also die Schauspielerin, irgendwie öffentlich auftritt auf einen roten Teppich oder einen Preis gewinnt, dann gehen die Google-Searches eben hoch. Jeder guckt nach, was kann die eigentlich, was hat die schon gemacht, in welchen Filmen war die drin. Und was dann passiert ist, dass ein Automatismus entsteht, dass anscheinend dann irgendein Mechanismus dahinter ist, dass dann sofort Leute auch Aktien, mir fallen immer nur die falschen Worte ein, die Aktien kaufen von Hathaway Berkshire, das ist von also große Firma und das sind eben Korrelationen, die stimmen überhaupt nicht. Also solche Sachen passieren eben, wenn man diese Mega-Datensätze hat und Algorithmen dann anwendet oder darüber laufen lässt, wo man nie vorher wirklich festgestellt hat, ob die auch anwendbar sind auf diese Mega-Datensätze. Das Letzte, was ich noch sagen will, ist, dass es das, wo es eben jetzt immer passiert, dass Big Data so interessant wird, sind diese Geotags, also dass man die genau weiß, wo derjenige ist und damit eben tolle Analysen dann machen kann, was man vorher eigentlich nicht konnte. Also
auch übers Handy, über die Ortung, oder?
Genau, solche Sachen, oder wo wir uns einloggen, von wo wir Daten verschicken oder uns an sozialen Medien teilnehmen. Mhm. Genau.
Okay, ja. Vielen Dank.
Vielleicht noch ein Beispiel ergänzen, dieser irrationalen Beispiele. Es gibt auch ein wissenschaftlich belegtes Beispiel, wo man nachgewiesen hat zum Thema Korrelation, dass wenn man kann das nachweisen sozusagen, dass der Verlauf des Standard & Poor 500 Aktienindexes, also die 500 Top-Unternehmen der Welt, dass dieser Aktienindex genau korreliert mit der Butterproduktion in Bangladesch. Ja,
das ist die Korrelation. Liegt auf der Hand.
Die kann man herstellen, die Korrelation, natürlich kausal, völliger Schwachsinn. Ja. Aber Sie sehen halt, das sind auch die Irrläufer, die man da drin hat.
Okay. Eins der Risiken, zu denen wir sicher auch nachher noch kommen. Wir haben jetzt uns eine Frage überlegt an Sie, und zwar würde uns interessieren, ob Sie Big Data eher als Chance oder eher als Risiko für unsere Demokratie sehen. Die Frage ist schon da, vielleicht gehen wir an den Rand, oder können Sie es ungefähr sehen? Ich gehe mal an den Rand, weil ich kann es nicht sehen. Es gibt auch schon Leute, die abstimmen, schön.
6 Sekunden noch, 4.
Okay, und wir können die Ergebnisse auch gleich anschauen.
Oh, ich dachte mir, ich habe gestimmt.
Vielen Dank fürs Abstimmen. Es ist recht gut verteilt, würde ich sagen. Also am meisten haben für eher ein Risiko gestimmt, 21 Zuhörer. Eher eine Chance sind 18, also relativ nah dran. Riesige Chance sagen 8 Personen und riesiges Risiko sagen auch 8 Personen. Wie schätzen Sie das jetzt ein? Haben Sie das so erwartet?
Eigentlich ja, oder? Also ich meine, dass es so verteilt ist, war eigentlich klar. Es gibt halt Leute, je nachdem, wie sie, sagen wir mal, ein bisschen sozialisiert worden sind, halt, ja, auf welcher Ecke man kommt, ist es eher ein Risiko, ist es eher ein Vorteil halt. Und die oberen beiden halt, ja, die, ja, ein bisschen enthusiastisch vielleicht. Also ich habe so erwartet, ja, dass etwas so ausgeht.
Frau Professor Merkel, Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie haben eher so das Gefühl, dass viele Leute Risiko sehen werden.
Ja, ich glaube, was wir sehen, ist, dass wirklich Hälfte irgendwie Informatiker und vielleicht Verwaltungswissenschaftler hier sind. Ich nehme an, dass die Verwaltungswissenschaftler eher sagen würden, ich sehe das eher als ein Risiko, ich möchte nicht, dass meine Daten so wie als gläserner Bürger gespeichert werden und dass dann Leute über mich quasi Aussagen machen können. Ne? Da, also man geht schnell in der Diskussion dann in die Richtung. Ich freue mich eigentlich, dass auch viele Leute das als eine Chance sehen. Vielleicht kriegen wir die Zahlen noch hoch zum Ende.
Ja, vielleicht.
Welche Zahlen denn?
Uns wurde jetzt noch...
Mit der Chance.
Mit der Chance. Uns wurde jetzt noch die Vorab-Umfrage, die es auf Facebook gab, eingespielt. Da war es tatsächlich so, dass mehr Leute Risiko gesehen haben als Chance. Also haben wir heute ein ganz gut ausgewogenes Publikum. Prima, vielen Dank. Ja, wir wollen jetzt auch die Chancen und Risiken uns nochmal anschauen. Und ich habe Sie ja schon vorgewarnt, dass ich was ganz Analoges mitgebracht habe. Ich habe hier für jeden von Ihnen ein Schild mit Chancen und mit Risiken und ich gebe die Ihnen mal gerade mit der Bitte, dass Sie mal überlegen, was sind denn die 3 größten Chancen und was sind die 3 größten Risiken und die sich mal notieren. Großes Seufzen.
Schöne lange deutsche Wörter kann man hier drauf schreiben.
Okay, Frau Merkel, Sie haben schon die drei Chancen.
Chancen habe ich auch.
Chancen haben Sie auch. Dann starten wir mit den Chancen. Möchten Sie anfangen, Herr Professor Neuspander?
Kann ich gern machen. Halt. Ich habe drei Chancen hier sozusagen aufgelistet. Ich lese mal vor, wenn man hier vielleicht nicht lesen kann. Meine erste Chance heißt effizientes Unternehmensmanagement. Meine zweite Chance heißt intelligente Produkte und Dienste. Und meine dritte Chance heißt bessere Prognosen. Effizientes Unternehmensmanagement, damit meine ich einfach, dass in den Unternehmen heute Big Data benutzt wird, um zum Beispiel ein besseres Marketing zu machen, indem man halt laufend den User-Input guckt, das Beschwerdemanagement, die auf sozialen Netzen wie über Produkte geredet wird. Man trägt das immer nach, halt, dass man zum Beispiel Unternehmen bessere Logistik haben kann, indem man halt weiß, wie ist der Warenverbrauch, wie ist der Verbrauch in den Filialen, halt, wo muss ich jetzt nochmal nachordern, wo habe ich zurzeit meine logistischen Fahrzeuge unterwegs. Halt. Also ich kann das Unternehmen ganz gut optimieren, indem ich auf diesen Daten basierend halt mein Unternehmen manage. Intelligente Produkte, damit meine ich halt, dass jetzt über Big Data sozusagen neue Dienstleistungen auch möglich werden für Produkte, die es vorher nicht war. Das ist auch etwas, was man unter dem Schlagwort Industrie 4.0 so ein bisschen subsumiert, weil nehmen wir mal an, Sie sind jetzt Hersteller von einem Röntgengerät beispielsweise. Ja? Sie bauen jetzt moderne Röntgengeräte oder CTs. Und was kann damit passieren jetzt? Das können Sie sagen, halt, es ist ein smartes Produkt, ich habe es veredelt, halt, hat viel Elektronik drin, aber Sie können den nächsten Schritt gehen, können sagen, ich mache intelligenter das Ganze, indem ich einen Dienst anbiete. Ja, Sie könnten zum Beispiel sagen, halt, der Service, den ich mit meinem Röntgengerät anbiete, ist, ich biete eine Plattform, wo zum Beispiel die Röntgenaufnahmen von Millionen von Patienten oder von Tausenden von Patienten drin sind beispielsweise halt. Und ein Arzt kann sozusagen eine Röntgenaufnahme da einstellen und kriegt eine automatische Diagnoseunterstützung und sagt halt einfach, na, das Gebilde, das du da siehst, ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 80,4% ist das wegen mir ein Tumor, ja. Guck doch mal näher nach an der Stelle halt. Das heißt, über diese Fülle von Daten, über die Fülle von Röntgenaufnahmen, die man weltweit hat, kann man dieses Diagnosesystem aufbauen, das vorher nie möglich gewesen wäre. Ja, und wo ein einzelner Arzt sozusagen, ja, man ist ja dann sozusagen dem ausgeliefert. Ja, man ist ja quasi die Erfahrung des einzelnen Arztes, sagt er darüber hinaus aus, ob er sagt, ist okay das Bild oder ist nicht okay. Jetzt basiere ich aber auf einer Vielzahl von Aufnahmen halt, das heißt, die Wahrscheinlichkeit eines Irrtums wird dadurch minimiert. Das ist auch mein dritter Punkt gleich, bessere Prognosen halt. Bessere Prognosen heißt zum Beispiel halt in der Vorhersage von Erdbeben beispielsweise, dass man da seismische Daten besser auswertet, in der Vorhersage von Tsunamis beispielsweise. Ja. Also überall da, wo Massendaten vorliegen, wo man aufgrund der Algorithmen dann vielleicht bessere Prognosen machen kann. Da sehe ich also drei große Chancen für Big Data.
Wunderbar, vielen Dank. Frau Professor Merkel, dann gehen wir direkt zu Ihnen rüber. Ja.
Ich hatte noch Zeit, ein Smiley drauf zu bauen. Also ich musste echt nachdenken bei der Frage, muss ich ehrlich sagen, weil ich eher auf der Risikoseite stehe. Also die Chancen, die ich sehe, haben vor allem damit zu tun, dass wir das erste Mal tatsächlich riesengroße Mengen von Daten haben über die Präferenzen, die Menschen haben, sei es politische Präferenzen, wie sie eben online über bestimmte Kandidaten sprechen, wie sie über eine veränderte Politik beispielsweise sprechen oder wie das die tatsächlich selber auch angeht und wie ihr Nutzerverhalten sich vielleicht ändert. Also das, was sie online hören, ob sie dann dadurch zum Beispiel auch zum Wählen gehen. Und was ich besonders cool finde, wenn es gut gemacht ist, und es gibt viele Städte, die beispielsweise so Dashboards haben und in Real-Time Daten reinbekommen, und die dann auch direkt darauf reagieren können. Das sind natürlich Anwendungen, die hatten wir vorher nicht. Wir haben sonst erst eine Sitzung gemacht und eine Umfrage und Daten gesammelt zu Fuß und sowas. Und jetzt haben wir halt tatsächlich die Technologie, dass sowas in Real-Time analysiert werden kann. Nahezu Echtzeit, kann man sagen. Und das Letzte, was ich noch interessant finde, ist aber auch gleichzeitig ein Risiko, dass man Big Data eben zuschreibt, dass es Demokratisierungseffekte haben kann, dass man eben auch Leute hört oder die Daten von Leuten aufnehmen kann, von denen man vorher nicht gehört hat, die eben nicht zum Mainstream gehören. Aber dadurch, dass sie sich auf Social Media beispielsweise äußern, kann man deren Daten auch mit aufnehmen. Und das kann man so in Richtung Demokratisierungseffekt betrachten. Allerdings gucken wir, wie Herr Neuschwander es vorhin gesagt hat, man guckt eigentlich in der Verteilung bei Big Data Analysen nicht, also eine Verteilung ist ja sowas, man guckt nur auf den Mittelteil, auf das, was die meisten sagen, und man guckt tatsächlich nicht auf diese Tail Ends, das, was wenige sagen, sondern man guckt eben nach großen Mustern in der Gesamtheit, ne? Und deswegen sage ich auch, es ist gleichzeitig wieder ein Risiko, dass wir die eben auch hinten rüberfallen lassen, die Leute, die zwar zur
Also so die Frage, die Randgruppen in der Verteilung, werden die gehört dadurch?
Wenn sie laut genug werden, dann ja, aber wenn sie nicht Mainstream sind, dann wieder nicht. Und das wären dann auch gleich die Risiken, die ich hier sozusagen...
Okay. Möchten Sie gleich weitermachen mit den Risiken?
Sehr gerne. Ich habe ja noch was gebastelt. Also, zu den Risiken gehören für mich solche Sachen wie Fake News. War ja auch diese Woche in den Nachrichten, dass eine Gruppe von MIT-Forschern die erste richtig große Studie gemacht hat, um nachzuvollziehen, wie Fake News sich, also Neuigkeiten, die eben keinen Wahrheitsgehalt haben, dass die sich wesentlich schneller und in größerer Anzahl verbreiten. Das ist aber kein passiver Prozess, sondern das sind wir alle, die eben Sensationsnachrichten ganz schnell mal raus, weil die sehr viel mit Emotionen zu tun haben und die verbreiten sich dadurch wesentlich schneller. Das beeinflusst dann natürlich auch gleichzeitig politische und wirtschaftliche Entscheidungen. Das heißt, wenn Fake News über Hillary Clinton, als sie rauskamen, vielleicht haben sie über Pizzagate gehört, dass sie angeblich in so einem Pizzaladen den Hillary Clinton finanziert hat, dass da auch gleichzeitig Kinderschänder ein- und ausgehen, und dann hat sich diese News so schnell verbreitet, dass dann hunderte von Leuten in diesem Pizzageschäft aufgeschlagen sind und einer davon mit dem Gewehr. Das sind dann natürlich politische Entscheidungen, die dadurch entstehen, dass man solche Neuigkeiten unglaublich schnell verbreitet. Und natürlich der gläserne Bürger, es kommt bestimmt nachher noch Fragen dazu, das ist eben auch das andere Risiko, dass alles über uns, wir können alles ableiten daraus, was wir an Daten sammeln, quasi über jeden Einzelnen.
Dankeschön. Jetzt kommen wir zu Ihnen, zu den Risiken.
Ja, ich habe zweieinhalb sozusagen halt.
Okay.
Bei mir steht ganz oben Totalüberwachung. Das ist für mich eines der ganz großen Risiken bei Big Data. Die Totalüberwachung erstens mal durch staatliche Akteure natürlich, die unsere Daten abfischen, und zweitens durch die GAFTA-Fraktion. Also GAFTA steht für Google, Apple, Facebook, Twitter, Amazon und wen haben wir noch? Ja, ich glaube, das machen sie alle. Ja, die natürlich auch täglich die ganzen Daten absaugen von uns. Ja, was ja am Anfang die Frau Merkel gesagt hat, eben, wo wir uns auch immer in sozialen Netzen, wo wir uns immer auch im Internet bewegen, halt diese Daten werden ja alle, wirklich alle gesammelt, ja, von wo immer sie auch sind halt. Also erstmal die Überwachung durch den Staat, der je nachdem, wo sie leben, natürlich unterschiedlich ist. Wir sind zum Glück in Deutschland noch in einem relativ demokratischen Staat, aber wenn Sie in anderen Staaten leben, wir müssen hier gar nicht weit gucken, schauen Sie nach Polen, schauen Sie die Türkei halt, da kann man schon von einer digitalen Diktatur reden, ja, oder von China. China beschäftigt über, 10.000 Mitarbeiter nur mit der Kontrolle der Firewalls, was die Leute da sozusagen anfragen nach außen hin, ob man das abblocken oder nicht abblocken muss halt. Das sind digitale Diktaturen in dem Sinn halt. Also die Totalüberwachung ist für mich ein ganz zentraler Aspekt, ein negativer Aspekt. Und einen kleinen Punkt möchte ich noch anfügen, der jetzt auch sozusagen relativ en vogue ist, wo ich aber auch glaube, dass er ein Risiko darstellt oder vielleicht eher einen Nachteil darstellt. Ich habe es Dynamic Pricing genannt. Dynamic Pricing ist halt sozusagen, dass Sie individuelle Preise kriegen. Ja, also wenn Sie irgendwo was bestellen wollen, kriegen Sie ja dann irgendwo einen Preis angezeigt. Und es ist oft so halt, dass in sozialen Netzwerken wird ein Personalprofil von Ihnen erstellt. Ja, also wo wohnen Sie beispielsweise? Ja, kriegt man ja raus, in welcher Straße des Ortes wohnen Sie halt? Wohnen da eher reiche Leute, wohnen da eher arme Leute halt? Welche Webseiten besuchen Sie? Welche Freunde haben Sie? Welchen Status haben die Freunde, wie Sie da haben? Ja? Und darauf aufbauen wird sozusagen ein dynamischer Preis für Sie generiert. Ja? Das ist gang und gäbe, Google hat da sogar ein Patent darauf. Und ich glaube, das ist aber auch eine Funktion, wo ich sagen muss, da also das wird zwar gemacht, aber ich glaube, es verstößt irgendwie schon gegen das Wettbewerbsrecht. Es verstößt auch gegen den Gleichstellungsprinzip und es verstößt auch letztlich gegen Diskriminierung. Ja? Also das heißt, je nachdem, wie gut Sie situiert sind, kriegen Sie vielleicht einen besseren Preis als einer, der weniger gut situiert ist. Ja? Das sind also Nachteile, die quasi im Umgang mit Social Media und diesen Daten eben auch passieren. Okay. Das ist mir eingefallen dazu.
Das ist Ihnen eingefallen. Vielen Dank. Wir hätten jetzt noch mal eine Frage auch an Sie als Publikum. Wir haben es jetzt gerade gehört. Wir haben Glück, dass wir in Deutschland leben in Bezug auf Datenmissbrauch. Und die folgende Frage würden wir Ihnen gerne stellen. Haben Sie persönlich Angst vor Datenmissbrauch? Ja, ich habe sehr große Angst vor Datenmissbrauch. 2 wäre, ich bin etwas beunruhigt und versuche meine Daten zu schützen, aber verwende darauf nicht viel Energie. 3, nein, wer nichts zu verbergen hat, für den gibt es auch keine Nachteile. Oder 4, dazu habe ich keine Meinung. Sie stimmen auch ab?
Gut. Natürlich.
So.
Ziemlich eindeutig.
Es ist ziemlich eindeutig. Wir haben 30 Stimmen für Nummer 2. Ich bin etwas beunruhigt und versuche meine Daten zu schützen, aber verwende darauf nicht viel Energie. Haben Sie das erwartet?
Generation Y. Wenn man mit dem iPhone im Kinderbett aufwacht, dann kann man nicht anders erwarten, dass sowas rauskommt. Das ist halt so.
Ja.
Die jüngere Generation ist hier in der Überzahl halt, das sind alle Leute, die Digital Natives. Was will man da erwarten? Natürlich.
Was haben Sie denn gestimmt?
Ich habe gedacht, ich habe oben 1 gewählt, aber ich habe Angst, aber ich habe keine sehr große Angst, weil ich konnte nicht differenzieren.
Okay. Gut. Was sind denn Ihre Überlegungen dazu zu den 13, die jetzt sehr große Angst haben, zu denen Sie auch gehören, weil die Frage etwas unsauber formuliert ist?
Naja, sagen wir mal so, es geht ja letztlich darum, um den Verlust der Privatsphäre. Und dieses Eindringen sozusagen, dieser Datenmissbrauch heißt ja eigentlich, jemand sammelt die Daten und ich wollte die eigentlich dem gar nicht geben, halt, ja, weil ich sie nicht freigegeben habe. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, in Deutschland leben wir ja in einer relativ, sagen wir mal, noch demokratischen Verfassung. Und es ist so, wir haben in unseren Grundrechten haben wir ein Persönlichkeitsrecht. Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Und für dieses Grundrecht gibt es sozusagen eine Drei-Sphären-Theorie. Es gibt die Intimsphäre eines jeden Menschen, darüber hinaus gibt es die Privatsphäre und es gibt dann die öffentliche Sphäre. Und die Intimsphäre ist grundgesetzlich verankert, ist tabu. Also kein Staat darf sozusagen in diese Sphäre eindringen. Ja? Das sind ihre Grundrechte. Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Da darf kein Staat eindringen. Die Privatsphäre ist da, wo Sie zum Beispiel zu Hause sind, wo Sie in Ihrer Familie sind, wo Sie in Ihrer Wohnung sich unterhalten mit Ihren Kindern, mit Ihren... das ist so halt, das ist normalerweise auch privat. Es sei denn, der Staat hat sozusagen gewisse Interessen daran, da mitzuhören. Das heißt, wenn also staatlich legitimiert ist, dass Sie auf den Verdacht geraten, dass Sie irgendein Verbrechen begangen haben, beispielsweise, da darf man da eindringen, ja. In die Intimsphäre darf man das nicht, garantiert vom Staat. Und die öffentliche Sphäre ist das, wo sie sich öffentlich bewegen, halt, wo sie auch im Internet unterwegs sind, da ist sozusagen für den mit persönlichen Daten, die sind halt offen. Und diese informationelle Selbstbestimmung, das ist so ein Begriff, der eben da eine große Rolle spielt, der stammt ja aus dem Jahr 1983. Damals, ich habe das noch miterlebt, halt, war eine Volkszählung. Und damals gingen die Leute in die Haushalte, wollte wissen halt, ja, wie viele Quadratmeter haben Sie in der Wohnung, was zahlen Sie an Miete, wie viele Leute wohnen im Haushalt, irgendwas. Und da gab es damals einen riesen Aufschrei. Ja, man wollte diese Daten nicht freigeben. Gegenüber der heutigen Zeit, ja, lachhaft, was Sie da freigeben. Jedenfalls damals gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat, die informationelle Selbstbestimmung bedeutet, dass jeder Einzelne selber darüber bestimmen darf, was mit seinen Daten passiert, ob er die freigibt oder nicht freigibt. Ja? Aber wir müssen aufpassen, diese informationelle Selbstbestimmung ist sozusagen ein Element des öffentlichen Rechts. Das richtet sich gegen den datensammelnden Staat. Das greift jetzt nicht bei den Firmen wie Google, Facebook und so weiter halt. Das ist ein ganz anderes, das ist immer im Zivilrecht. Was machen Sie ja quasi privatrechtlich, wenn Sie in dieses Internet gehen halt? Ja? Und dieser Verlust der Privatsphäre, das ist also so, ich glaube eigentlich, dass diese Privatsphäre, also dieser Intimbereich, essentiell zu einer demokratischen Gesellschaft gehört. Wenn dieser Bereich nicht mehr da ist, da kommen wir in den Bereich dieser digitalen Diktaturen. Da kommen wir in den Bereich, den wir in unserem östlichen Teil des Landes viele Jahre hatten, wo eben sozusagen die Staatssicherheit alles ausgeforscht hat. Und das war auch die Begründung damals des Verfassungsgerichts, zu sagen halt, wenn Sie sozusagen nicht sicher sind oder wenn Sie das Gefühl haben, alles, was Sie tun, wird überwacht, in Ihre Privatsphäre wird eingedrungen, was Sie schreiben, was Sie sagen, das wird irgendwie aufgezeichnet halt, dann sind Sie nicht mehr frei. Dann sind Sie nicht mehr in Ihrer Persönlichkeitsentwicklung frei, Sie sind gehemmt, Sie verhalten sich eben angepasst. Das passt nicht mit einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zusammen halt. Deshalb ist sozusagen halt diese Angst da oben begründet halt, dass diese informationelle Selbstbestimmung halt verwässert wird an der Stelle. Mhm. Weil man aber sagen muss natürlich halt, für die Leute, die hier sitzen, wir haben es ja gerade gesehen da oben halt, es wird halt unterschiedlich bewertet. Ich meine, diese ältere Generation, ich zähle mich mal zu den älteren Generationen halt, wir sind halt sozialisiert worden in diesem, dass es eben so ist halt, ja. In der jüngeren Generation überwiegt sozusagen der Vorteil, den man aus den Diensten zieht. Halt. Ich gebe meine Daten frei, dafür kriege ich kostenlos diesen jenen Dienst. Halt einfach. Das ist halt natürlich so.
Meinen Sie, die Angst vor Datenmissbrauch ist größer gegenüber den Unternehmen oder gegenüber dem Staat?
Im Moment würde ich sagen, eher gegenüber dem Staat. Weil sozusagen halt die Unternehmen, da geben wir alle freiwillig unsere Daten hin, weil wir wollen ja die tollen, schönen, bequemen Dienste nutzen an der Stelle halt. Muss aber auch sagen halt, dass mit dieser Selbstbestimmung halt, da gibt es natürlich auch andere Tendenzen. Es gibt zum Beispiel eine Tendenz, die nennt sich Post-Privacy-Bewegung. Diese Post-Privacy-Bewegung, die sagt halt einfach, die Privatsphäre ist ein überholtes Element aus vergangenen Zeiten. Und die informationelle Selbstbestimmung ist ein Auslaufmodell. Die sagen einfach, diese Privatsphäre, die schottet zwar nicht nur das Individuum ab, sondern die schottet auch sozusagen die Vergehen der Gesellschaft ab. Das heißt, in diesem privaten Bereich, da können zum Beispiel häusliche Gewalt, Vergewaltigungen in der Ehe, Rollenverhältnisse halt, die werden halt in diesem privaten Bereich abgeschottet und die Öffentlichkeit hat keine Möglichkeit, mit diesen Themen sich zu beschäftigen, quasi. Okay. Ja? Vergleichbar zum Beispiel mit der Homosexualität vor 20 Jahren. Da war es noch irgendwie ein Stigma, homosexuell zu sein. Jetzt bei dem Coming Out vieler Homosexuellen, die gesagt haben, ja, ich auch und auch Me Too sozusagen, halt in abgewandelter Form. Ja? Das sozusagen, da wurde sozusagen das Ganze öffentlich halt und man hat aus der Ecke der Stigmatisierten in die Öffentlichkeit gezogen halt. So sagt man eben auch.
Also ein Gegenargument gegen den Schutz der Privatsphäre.
Ne?
Okay, ja, klar. Wenn wir jetzt nochmal überlegen, also diese Risiken gibt es und es gibt auch diese Ängste. Heute hier im Raum sind sie nicht ganz so ausgeprägt. Aber was kann man denn als Einzelner tun? Also Frau Professor Mergel, ich erinnere mich, Sie haben mir so eine Liste gezeigt von Kompetenzen, die man als Bürger braucht, um in der digitalen Welt gut unterwegs zu sein. Was wären denn da so die wichtigsten Kompetenzen, um die man nicht herumkommt?
Ja, also vielleicht, ich würde gerne erstmal sagen, ich fand das eigentlich ein ganz gesundes Verhältnis, also auch die Einstellung von den Leuten, dass man bereit ist, Teile seiner Daten eben zu veröffentlichen oder auch wo man das Sign-up macht, auch sagt, ja okay, dann kriegt ihr alle meine Fotos und dürft alle Texte behalten, aber gleichzeitig, dass die Leute sich auch schützen, also das finde ich eigentlich einen sehr positiven Aspekt. Ja, ich denke, es gibt so zwei Sachen, die man tun kann, einmal auf der persönlichen Ebene und dann auch auf der systemischen Ebene. Persönlich ist genau das, dass wir eben doch tatsächlich freiwillig Daten weggeben. Dass wir freiwillig Gmail oder Google Mail benutzen, weil es eben ein kostenloser Service ist. Die Studentengeneration ist wahrscheinlich gar nicht mehr so viel auf Facebook, sondern die gehen dann halt zu Snapchat, wo auch Sachen schnell gelöscht werden und sowas. Das ist eine ganz aktive Entscheidung, die jeder trifft. Passiv ist dann eher, was mit unseren Daten passiert. Aber jeder kann ja wählen, ob er einen Dienst nimmt, wie Posteo zum Beispiel, wo eben die Daten geschützt werden und eben nicht dann Google zur Verfügung gestellt werden hinterher. Und ich denke, man muss eben auch, ich hatte ja davon gesprochen, dass ich so Risiken sehe, halt vor allem mit Fake News und solchen Sachen, dass man eben nicht versucht, sich ein bisschen rauszunehmen aus diesen sehr emotionalen News-Cycle, der passiert. Also in Deutschland gibt es das ja auch über RTL 2 oder alle diese ganzen anderen privaten Fernsehsender, die eben auch diesen 24-Stunden-News-Cycle mitmachen. Und dann guckt man sich dann vielleicht noch ein YouTube-Video dafür an, wie der Crash tatsächlich passiert ist oder wie jemand erschossen wurde. Oder es sind ja diese neuen Videos jetzt auch, dass bei großen Unfällen die Leute lieber filmen, als zu helfen, ne? Und man dann Tote filmt oder sowas oder Verletzte. Und letzte Woche kam eine interessante Studie raus, dass YouTube tatsächlich der größte Radikalisierungskanal der Welt ist. Also darüber radikalisieren sich Leute, weil sie eben ständig solche Videos wieder angucken, das immer wieder aufnehmen, die diese Exposure dafür haben. Und das heißt für mich, dass man doch einen Schritt zurückgehen könnte. Das heißt, wenn einen das tatsächlich so emotional anficht und man das dann weiterteilt und sagt, guck dir das mal an, was da passiert ist, ohne den Kontext zu wissen, ohne zu wissen, ob es gestellt ist oder nicht, ob es wahr ist tatsächlich. Was man selber tun kann in solchen Momenten, ist dann eben den Text zu lesen. Jetzt hat nur einer das über die Zeitung tatsächlich erfahren. Also wir wissen, dass eben solche Medien auch natürlich rückläufig sind. Es gibt wahrscheinlich hier keinen Student, der die Süddeutsche noch morgens vor der Tür liegen hat und tatsächlich abonniert hat, sondern man guckt sich dann halt schnell an, was alle anderen schon geteilt haben und guckt sich dann die Artikel an. Also das heißt, sich selber ein bisschen zurückzunehmen und sagen, okay, ich lese vielleicht mal ohne die Emotionen der Bilder und dieser Videos tatsächlich
also
die
Texte. Also kühler Kopf. Und zur Not nochmal nachlesen, statt nur das Video sehen.
Ja. Und das andere, was ich noch sagen wollte, also wir haben ja quasi unsere Netzwerke online verlegt, also so Sachen wie Dorfgemeinschaften oder Vereine und sowas sind allgemein rückläufig, also das soziale Kapital oder auch das emotionale Kapital, was man darüber bekommt, ist quasi jetzt online mit einer großen Distanz und man hat aber sozusagen so ein Gefühl, dass man trotzdem sehr nah dran ist, was die Kollegen oder Freunde oder ehemalige Schulkameraden da ständig posten. Ne? Dass man halt solche Sachen dann auch wieder überlegt, wie kann man das in der richtigen Welt dann auch mal wieder machen und nicht nur in der Online-Welt.
Okay.
Vielleicht noch ganz kurz zu den systemischen Veränderungen. Weil das ist für mich so ein großes Thema und das versuchen wir auch in unserem Fachbereich oder über die Seminare, die ich unterrichte, zu machen. Es gibt dieses von der EU so ein digitales Kompetenz-Framework. Das heißt, dass Bürger eben mündige Bürger auch online werden. Dass man, wenn man zum Beispiel auf Fake News stößt, weiß, wie man die verifiziert, dass man auch nochmal andere Quellen sucht und sagt, stimmt das denn überhaupt oder ist das nur ein Ausschnitt oder dass man versteht, wie man so Google Reverse Search macht zum Beispiel, also dass man Bilder sieht und dann sagt, die rein tut in die Search Engine von Google und sagt, ist das Bild tatsächlich gerade jetzt gemacht worden oder ist das von der Katastrophe von vor 5 Jahren? Solche Sachen, ne? Und dass man auch so Online-Kompetenzen lernt, die wir eben in der Schule bisher nicht lernen, die wir auch an der Hochschule dann nicht lernen, aber vielleicht im tatsächlichen im Arbeitsleben dann brauchen, weil wir über Grenzen und online zusammenarbeiten müssen.
Also das wäre so Ihre Forderung, dass man die Kompetenzen in der digitalen Welt auch schon früh lernt, dass man eben nicht auf Fake News reinfallen muss.
Beispielsweise, ja.
Okay.
Und Daten und Informationen verifizieren kann, sich selber aber auch weiterbildet und digitale Kompetenzen erlernt, die wir leider in der Schule nicht lernen. Also wir sind jetzt nicht in Estland, wo im Kindergarten die Kids schon lernen zu programmieren und iPads in den Schulen haben und sowas. Und da sind wir halt in Deutschland noch extrem weit hinten dran. Und der letzte E-Government-Monitor im Oktober 2017 hat auch ergeben, dass in der DACH-Region, also im Vergleich Deutschland, Österreich und Schweiz, die digitalen Kompetenzen der Deutschen immer weiter zurückgehen. Das heißt, andere Länder entwickeln sich weiter, haben anscheinend auch Bildungsprogramme
aufgelegt. Also im Vergleich zurückgehen, oder?
Genau.
Okay.
Aber das wird sich ja jetzt ändern. Ne? Wir haben jetzt ja eine Staatsministerin, die Dorothee Bär, für Digitalisierung. Jetzt wird alles besser.
Ist so Ihre Prognose?
Nicht wirklich.
Okay. Wir haben jetzt gehört, Dienst gut aussuchen, kühlen Kopf bewahren und dann nochmal einen Schritt zurückgehen unter Umständen. Das ist wichtig, so auf einzelner Ebene und die Leute auch mal in echt treffen. Vielleicht gucken wir uns jetzt das Thema Big Data nochmal auf einer Ebene drüber, auf staatlicher Ebene an. Und Herr Professor Neuschwander, Sie haben mir gesagt, da ist das Stichwort Cyberwar ganz wichtig. Erzählen Sie uns was dazu?
Naja, ganz wichtig. Ist halt so, das ist natürlich eine Sache, die uns alle oder die uns beschäftigt halt im Bereich der IT-Sicherheit. Ganz konkret ist es ja so, dass wir heute im Wesentlichen von einer asymmetrischen Kriegsführung sprechen. Ja, das heißt, Sie können ja heute einen riesigen Konzern oder ein Ministerium angreifen aus einem Internetcafé in Afghanistan halt. Sie brauchen nichts anderes als eine Internetverbindung und einen Rechner dazu und gescheite Viren dazu. Also insofern ist das natürlich etwas, was wir in Deutschland mit Sorge beobachten. In Deutschland gibt es ja die sogenannten kritischen Infrastrukturen. Das sind also die Energieversorgung, die Wasserversorgung, das Gesundheitswesen, Telekommunikation, Transport und Verkehr. Ja, alle diese für einen Staat sozusagen ganz wichtigen Instanzen, die halt für das Funktionieren verantwortlich sind und die wir auch brauchen ganz einfach, die werden ja seit Jahren immer mehr hochgerüstet mit IT, mit Systemen halt. Und dadurch erhöht sich natürlich deren Verwundbarkeit massiv. Und was passieren kann, wenn zum Beispiel ein Cyberangriff auf eine Energieversorgung passiert, das ist sehr detailliert untersucht worden in einer Studie oder für alle die vielleicht das Buch von Mark Ellsberg kennen, das heißt Blackout, da ist mal beschrieben, was passiert denn, wenn mehrere Tage zum Beispiel die Stromversorgung nicht mehr da ist. Ja? Das ist natürlich jetzt möglich, wir stellen ja großflächig in Deutschland auch um auf die sogenannten Smart Metering Systeme, das heißt es kommt dann nicht mehr die Ablesefrau nach Hause, die auf dem Drehstromzähler die Zahlen abliest, sondern es wird alles automatisch gemacht per Abfrage übers Internet, alle Viertelstunde werden die Daten abgesaugt, natürlich auch in dem Fall Big Data, um Prognosen zu machen über die Energieverteilung, ja, weil die Netze, die haben ein Problem, dass sie instabil werden können und über diesen Mechanismus, dass man quasi die ganzen Haushalte mit Internet versorgen kann, kann man natürlich auch einen Angriff starten auf diese Smart Metering Systeme halt. Ja? Und wenn da ein, zwei, drei Tage der Strom nicht mehr da ist, dann passieren eben dramatische Verhältnisse. Dass Ihnen das Zeug im Kühlschrank kaputt geht, ist ja noch nicht so schlimm. Aber Sie können dann nicht mehr einkaufen, ja? Weil die ganzen Kassen an den Supermärkten funktionieren ja nur mit Strom. Sie können nicht mehr bezahlen. Ja? Und irgendwann mal, wenn Sie das Benzin alles, können Sie nicht mehr tanken. Weil von den ganzen Tankstellen in Deutschland haben etwa 10% Notstromaggregate. Die anderen haben keinen Strom mehr. Sie können nicht mehr tanken, es gibt kein Benzin mehr. Also es eskaliert dann fundamental. Und was man eben befürchtet, ist im Prinzip, dass momentan ist natürlich noch so jemand, der mit einer Bombe um den Bauch rumläuft, halt viel spektakulärer wie sowas anderes. Aber wenn das nun kombiniert wird, also wenn Terroristen hingehen beispielsweise, machen einen Bombenanschlag und tun dann gleichzeitig über diesen asymmetrischen Weg die Telekommunikationsnetze ausschalten, es geht kein Handynetz mehr, es funktioniert keine Krankenversorgung mehr, ja? Dann kommen wir wirklich in horrormäßige Szenarien rein. Und da ist es so, halt, da tun wir relativ wenig bisher in der Bundesrepublik dazu, um diese kritischen Infrastrukturen besser zu schützen. Das ist ein ganz großes Problem dabei. Und was weiterhin eine Rolle spielt, ich habe das ein bisschen noch aufgemalt, ist einfach, dass wir sozusagen das wären die nationalen Aktivitäten halt. Und auch da ist es halt so, diese Entdemokratisierung geht jetzt dahingehend weiter, dass wir zum Beispiel das Bundesministerium des Innern hat eine neue Stelle gegründet in München, das CITIS, das ist die Zentralstelle für Informationstechnik in München. Und die haben jetzt eine ganz spezifische Aufgabe gekriegt, die sollen nämlich sozusagen Schwachstellen in Informationssystemen rausfinden, die bisher keiner kennt. So eine Zero-Day-Attacks sind das, ja. Mhm. Seit nämlich die Terroristen auch mit WhatsApp kommunizieren, ist halt so, würde man die gerne natürlich mitverfolgen, was sie so reden miteinander. Und es hat aber blöderweise ist jetzt hingegangen bei WhatsApp, ist es halt so, sobald sie ihre WhatsApp-Nachricht, sobald das Smartphone verlässt und bis es auf dem anderen Server ankommt, ist es verschlüsselt. Das gibt es ja erst seit kurzem, haben Sie vielleicht noch gemerkt, letztes Jahr irgendwann kam die Nachricht von WhatsApp, Ihre Daten sind jetzt verschlüsselt halt. Das heißt, das Abfischen der Daten auf dem Übertragungsweg über Funk nützt nichts mehr, weil es verschlüsselt ist. Ja, sie können natürlich dekryptieren, aber das dauert viel zu lange. Deshalb, was muss man jetzt machen? Man braucht einen Trojaner, der auf Ihrem Handy sitzt und der dann, wenn Sie Ihre Nachricht eintippen, schon mal mitloggt und das dann an die Geheimdienste weitersendet. Ja? Wenn Sie dann verschicken, ist schon alt, kennt man es ja schon an der Stelle halt. Ja, und da wird jetzt eine Stelle eingerichtet, die das untersuchen soll, die quasi finden soll, wie kann man zum Beispiel jetzt Smartphones mit Trojanern infizieren, die das machen einfach. Ja, und das ist sozusagen auch ein Punkt auf die informationelle Selbstbestimmung, ein Angriff, diese Sammlung des Staates, ganz einfach. Ja. Und was ebenfalls in Form von diesem Cyberwar eine Rolle spielt, sind zum Beispiel Metadaten. Wir wissen alle, dass die NSA beispielsweise, auch der englische Geheimdienst, die Daten massenweise abgreifen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was an Daten abgegriffen wird. Allein jeden Tag die Unterseekabel zwischen Europa und USA. Ja, da werden jetzt ja U-Boote eingesetzt, die diese Unterseekabel abscannen. Es fallen pro Tag an so einem Unterseekabel 20 Petabyte an Daten an. Petabyte, lass mich überlegen, das sind glaube ich 2 hoch, also es kommt Giga, dann kommt Terra, da kommt Peta, also 2 hoch 50 Bytes pro Tag fallen da an. Das sind also Milliarden von Bytes, die abgegriffen werden. Ja, und diese Metadaten, die dienen jetzt zu was dazu. Ja, und zwar ist es halt so, wenn man jetzt zum Beispiel in den USA wohnt, und das Militär in den USA beispielsweise, die versuchen eben nun, Terroristen gezielt auszuschalten. Das haben Sie schon im Fernsehen schon mal gesehen, da gibt es diese gezielten Anschläge auf die Terroristen halt. Wie findet man denn die? Ja, die findet man dadurch, indem man sozusagen die Metadaten abgreift. Zum Beispiel von Ihrem Handy. Ihr Handy hat eine SIM-Karte. Das heißt, die SIM-Karte ist eindeutig einer Person zugeordnet. Und man ordnet nun diese SIM-Karten und nimmt noch weitere aus irgendwelchen aus Mobilfunknetzen oder aus Social Media Daten zusammen halt und berechnet damit ein Wahrscheinlichkeitsprofil. Ja, und irgendwann mal, wenn die Konstellation günstig ist, dann drückt man auf den Knopf und da startet eine Drohne, die heißt Tarantis. Diese Drohne wird quasi gefüttert mit den Daten aus diesen Metadaten und startet dann einen Angriff. Das ist natürlich auch eine gezielte Bombe drauf, halt, die dann auf, die dann irgendwie runtergeht und an der Stelle, wo diese SIM-Karte sich befindet, halt einfach dann eben zuschlägt. Ja? Das heißt, es wird getötet nicht aufgrund von einer Schuldzuweisung eines Gerichtsverfahrens, sondern aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, wo sie ihre SIM-Karte befindet. Halt.
Was ist dann mit den Algorithmen, die wir vorher gehört haben, genau, die ja doch nicht immer stimmen?
Richtig, also das ist das Problem halt. Erstens stimmen sie nicht, das heißt, es gibt einen hohen Kollateralschaden. Und zweitens halt, wer sagt Ihnen, dass Sie nicht auf so einer Liste stehen beispielsweise? Ja? Dass Sie vielleicht irgendwann mal einen etwas unvernünftigen Post über Donald Trump irgendwie losgelassen haben. Plötzlich landen Sie bei der NSA auf der Liste und sind als Terrorist geführt. Die Hanna ist jetzt eine Terroristin irgendwo.
Da bin ich froh, dass mein Handy da hinten irgendwo ist. Ja?
Aber wenn die Bombe darin geht, sind wir auch alle weg.
Stimmt.
Ja. Also das sind sozusagen Sachen, die im Prinzip Cyberwar zu tun haben, wo wir schon ein bisschen Angst haben müssen an der Stelle.
Mhm. Okay. Also das ist der Staat, der hier versucht, Bedrohungen fernzuhalten. Wenn wir jetzt nochmal gucken, auch auf staatlicher Sicht, gibt es ja auch Überlegungen, wie kann der Staat unser Gemeinwohl dank Big Data noch besser organisieren, und das ist auch Ihr Forschungsbereich. Mhm. Können Sie uns dazu was erzählen, wie staatlich Big Data genutzt werden können?
Ja, gerne. Also das erste Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin, war in den USA. Da gibt es eine Behörde, die heißt USGS, der US Geologischer Service sozusagen. Die sind dafür zuständig, wirklich mit wissenschaftlichen Methoden zu messen, ob es ein Erdbeben gibt oder nicht. Weiß nicht, was die Methoden dafür sind, aber die verlassen sich immer auf die wissenschaftlichen Methoden, auf die Sensoren, die tatsächlich das messen. Und dann, was dann passiert ist, und das fand ich ganz spannend, war, dass sie dann auf einmal Twitter-Daten darüber gelegt haben. Das heißt, sie haben dann informelle soziale Daten genutzt, die ja nie akkurat sind, von Twitter-Usern, also ganz normalen Bürgern wie du und ich. Und dann, wenn zum Beispiel in San Francisco ein Erdbeben ist, was ständig passiert, was macht man? Man geht erstmal online, guckt, ob was tatsächlich in den News darüber gesagt wird, oder man spricht mit den Freunden darüber oder sagt auch so Sachen wie, wow, es hat gerade ein bisschen geschüttelt oder meine Bücher fliegen aus dem Regal. Und dann die Eskalation ist dann, dass Fensterscheiben zerbersten und dadurch sterben tatsächlich die meisten Menschen bei Erdbeben. Nicht das, was umfällt, sondern einfach durch diesen Aufprall von den Glassplittern. Und da, wenn man diese zwei Datensätze übereinander legt, da gibt es ganz tolle Maps auch dafür, kann man dann sehen, was der tatsächlich gefühlte Impact auf die Menschen und auf die Bürger ist. Und dadurch kann natürlich eine Behörde wie der US Geological Service dann sagen, okay, das war nicht nur, die haben das nicht nur ein bisschen gespürt, sondern wir müssen auch Entscheidungen treffen, wie viele Rettungskräfte wir wohin aussenden, was müssen die mitbringen, eben nur decken oder einfach vielleicht auch die Elektrizität wiederherstellen oder tatsächlich auch Leute bergen unter Geröll und sowas. Und das war eine ganz spannende Studie. Und da hat man dann das erste Mal gemerkt, dass eben auch für die öffentliche Verwaltung diese sozialen Daten einen unglaublichen Wert haben. Man spricht davon jetzt von Nowcasting, also dass man in dem Moment, wo etwas passiert, eine große eben Erdbeben oder andere Naturkatastrophen oder man-made Disasters, also Terrorattacken und sowas, dass man die viel schneller identifizieren kann und dann auch die Ressourcen, die man hat als Stadt oder als Bundesstaat oder dann auf zentraler Ebene, die eben freisetzen kann, ne, und solche Entscheidungen treffen kann. Das andere, was spannend ist, das geht so ein bisschen in Richtung Terrorismusbekämpfung, ist, wir waren an einem Projekt beteiligt mit den Ingenieuren in Syracuse, da wo ich war. Die haben eben Big Data Analysen genommen, um unregelmäßige Erscheinungen sozusagen an Gebäuden und sowas festzustellen. Das heißt, man sammelt unglaublich viele Videoaufzeichnungen über ganz, ganz lange Zeit hinweg und versucht dann rauszufinden, wo sind Leute dann mal langgegangen, die aber zu den Zeitpunkten nie da lang gehen dürfen und sowas, und versucht dann automatisch herauszufinden, kann man daraus dann Terrorprofile ableiten. Das heißt, sehr passive Datensammlung, aber genau das ist natürlich dazu dann da, dass man eben dann auch tatsächlich sofort die Behörden dann, das beantworten müssen, dann in Aktion setzt oder Polizisten hinschickt und sowas. Ich arbeite zurzeit an einem anderen Projekt. Es gibt in den OECD-Ländern, sind eigentlich alle Finanzbehörden damit beschäftigt, Big-Data-Analysen zu machen. Was da passiert ist, dass für bestimmte, also alle von uns sind irgendwie eingeordnet aufgrund von unseren Steuerbescheiden und aufgrund von unseren Finanzprofilen in eine bestimmte Persona. Also nicht nur unterschiedliche Unternehmensformen, sondern auch wir als Bürger. Einige haben vielleicht geerbt, haben eine Firma nebenbei, studieren. Jeder hat ein bestimmtes Profil und wird da eingeordnet. Und gleichzeitig sind wir aber auch online, kaufen und verkaufen beispielsweise auch Autos auf Online-Börsen und so weiter. Und diese Daten werden dann in Realtime übermittelt. Und über Nacht werden dann so Risikoanalysen gefahren und dann werden so Flags da an die Profile gemacht. Und tatsächlich ist es so, in Estland habe ich das erlebt, dass dann am Nachmittag der Inspektor schon auf der Matte stehen kann und sagen kann, Sie haben aber Ihre Mehrwertsteuer für das Auto nicht bezahlt als Firma beispielsweise. Und das Auto kann dann natürlich schon in Russland sein, aber wenigstens hat man den Menschen dann auch, mit dem man dann sagen kann, Sie müssen die Steuern noch abführen. Ne? Also okay. Solche Sachen passieren tatsächlich schon. Was ich auch spannend finde, zum Beispiel auch für kleinere Städte wie jetzt Konstanz, wenn wir solche Analysen hier machen würden, dass wir über Profile, über Finanzströme, über so wie Leute sich unterhalten über bestimmte neue Regulierungen, die kommen oder wenn Leute darüber sprechen, dass sie arbeitslos werden, wie der Standort sich verändert. Ne? Also wir hatten ja jetzt eine große Standortschließung von einer Pharmafirma, glaube ich, und ich weiß nicht, wie viele Arbeitsplätze, weiß ich nicht mehr genau, aber das hat natürlich Auswirkungen auf die Stadt an sich und auf das Sozialsystem. Und wenn man da Analysen machen kann und mit Predictive Analytics also vorausschauen kann, was passiert eigentlich, wenn ein großes Unternehmen, wo viele Leute hier in der Region arbeiten, pleite geht. Was bedeutet das dann für uns als Stadt, ne? Und wie wird das dann die, oder das Land, wie wird das dann die Sozialkassen belasten beispielsweise? Dass man also so Vorhersagen machen kann über die Gesundheit von der Region, aber auch was potenziell passieren kann, wenn es diese Unternehmen dann nicht mehr gibt. Die
sind das dann Analysen, ne? Die Sie jetzt schon machen könnten?
Genau, das ist schon möglich. Also im gleichen Zusammenhang wie das, was die Finanzämter schon machen mit den Mehrwertsteuerzahlungen, kann man daraus aus solchen Finanzströmen das natürlich auch ableiten, ne? Wenn eine Firma immer weniger Umsatz macht oder weniger Personalkosten hat und solche Sachen. Ne? Genau. Also das sind so ganz konkrete Anwendungsbeispiele, wo man eben Big-Data-Analysen auch auf unserer städtischen Ebene machen kann.
Es gibt ja noch, wenn ich es ergänzen darf, Frau Merkel, es gibt ja dieses, was Sie haben mit der Terrorismus genannt, halt. Es gibt ja doch auch in Deutschland ein System, das heißt Pre-Cops, das wird auch von der Polizei, zum Beispiel in Bayern, eingesetzt. Das ist halt so, da beobachtet man sozusagen mit Kameras, beobachtet man halt die Fahrzeuge in einem bestimmten Gebiet. Nehmen wir an, Sie wohnen jetzt in Starnberg, wird es plötzlich irgendwie, wird da eingebrochen, ja, ein, zwei, dreimal. Und dann ist es halt so, man beobachtet man mit Kameras den gesamten Verkehr, scannt, welche Fahrzeuge fahren dort, welche Nummern haben die Fahrzeuge, ja, sind die vielleicht ausländische Nummern, sowas. Man beobachtet den Handyverkehr zum Teil und dann berechnet das System aus diesen Daten eine Einbruchswahrscheinlichkeit. Ja. Und wenn die Einbruchswahrscheinlichkeit in diesem Quadranten höher als 75% ist, dann fährt man da verstärkt Streif oder schickt mehr Polizei hin. Ja, also das ist auch ein System, das quasi eingesetzt wird. Und zu diesem Scoring von den Daten muss ich nur sagen, halt, da gibt es wirklich aber auch Auswüchse zu dem Gesundheitssystem. Es gibt in USA gibt's eine Firma, die heißt Aspire Health, die scannt sozusagen, wenn die Krankheitsdaten haben von Leuten halt, und die haben eine große Datenbasis, Big Data dahinter halt, dann scannen die Daten von den Leuten und dann machen die eine Prognose. Und sagen halt, wie groß die Überlebenswahrscheinlichkeit dieser Leute. Und wenn die Überlebenswahrscheinlichkeit einen gewissen Prozentsatz unterschreitet, dann bieten die eher eine Sterbebegleitung an als eine weitere Behandlung. Ja, weil es für die billiger ist.
Okay, also die moderne Hellsagerei, so Wahrsagerei, Handlesen.
Ja, dann kennen Sie den Film Minority Report.
Ja.
Da gibt es ja auch diese Pre-Crimes. Ja? Das ist also so, dann macht man eine Vorhersage, dass ein Verbrechen passieren wird. Und dann gibt es die Polizei, die greift quasi ein und fasst den Täter, bevor das Verbrechen überhaupt begeht. Mhm. Ja, also wir können ja auch mit diesen Massendaten können wir Vorhersagen machen. Das heißt, wir können dann in Zukunft jemanden in Therapie schicken, bevor die Tat überhaupt begangen hat.
Okay, also für mich klingt das jetzt alles sehr beängstigend, die Pre-Cops. Wir würden jetzt gern nochmal Sie auch befragen, wie Sie das sehen. Und unsere Frage an Sie ist, was denken Sie, würde passieren, wenn man das Sammeln von Daten komplett verbieten würde? Sie dürfen jetzt nochmal abstimmen. Wir haben drei Antwortmöglichkeiten. Eins, ich würde das befürworten, meine Privatsphäre wäre somit geschützt. Zwei, ich wäre dagegen, durch die Nutzung von Daten liegen viele nützliche Informationen vor. Drei, ich habe keine Meinung. So, wir bekommen die Ergebnisse. Aha, es ist recht ausgewogen. Eins, ich würde das befürworten, haben 24 Personen dafür gestimmt und ich bin dagegen, sind 27 Personen. 13 Personen haben keine Meinung da dazu. Wie ist Ihre Einschätzung von Ihnen beiden? Wer möchte gerne?
Ja, also vielleicht kann man mal sagen, es geht ja nicht. Ja? Wir können das ja nicht für die Großkonzerne jetzt verbieten, die Internetkonzerne, dieses Sammeln von Daten. Wenn man das aber möglich wäre, wir würden die verbieten halt, was würde denn dann passieren? Ich glaube, muss man mal überlegen, was passiert denn mit den Daten, die sammeln? Die sammeln die Daten für uns ja nur deshalb, weil sie uns personalisierte Angebote machen wollen. Ja? Auf uns zugeschnittene Aspekte, Produkte, Dienstleistungen, die genau auf unser Profil passen. Das ist ja der Sinn dieser Datensammlung eigentlich. Die sind nicht interessiert, ob ich am nächsten Sonntag zur Oma gehe oder nicht, sondern die wollen halt mir was verkaufen an der Stelle halt. Wenn das so nicht mehr möglich wäre, dann würde wahrscheinlich Folgendes passieren. Ich meine, ich habe ja nicht mehr Geld in der Tasche wie vorher. Sondern ich werde es eben die Produkte, die ich jetzt empfohlen kriege, wahrscheinlich nicht mehr kaufen, ich werde wahrscheinlich andere Produkte kaufen. Das heißt, es kommt zu einer Umverteilung quasi der Produkte. Ja, ich werde nicht mehr oder weniger kaufen, ich werde andere Produkte kaufen beispielsweise. Also ich glaube, volkswirtschaftlich wird es kein großer Schaden sein. Es wird wahrscheinlich also vom gleichen Budget rauskommen irgendwo, ja, dass man, wenn man da nicht mehr die Daten absammelt. Denke ich, das wird so das Ergebnis sein. Also es wird nicht viel passieren.
Also wir kriegen andere Produkte angeboten als vorher, aber sonst passiert nicht
viel. Wir kriegen dann zum Beispiel keine Produkte mehr angeboten, halt, weil zum Beispiel die Personalisierung nicht mehr zuschlägt. Ja, Sie kriegen dann keine.
Also nur noch die Schaufenster, an denen wir
vorbeiflanieren. Genau, sowas. Das heißt, es wird genauso wie Geld ausgegeben, aber nur es wird breiter verteilt sozusagen.
Aber das heißt auch, ganz viele Dienste würden wegfallen, oder?
Ja, natürlich, es ist ja alles hier janusköpfig sozusagen halt. Ne? Ich meine, wir zahlen ja auch Google, Facebook, wir zahlen ja auch nichts dafür. Das heißt halt, die verdienen ja mit unseren Daten. Das heißt, dadurch, dass ich meine Daten zur Verfügung stelle, können ja auch Profit machen. Ja? Google hat zum Beispiel im letzten Jahr 2017 109 Milliarden Umsatz gemacht, 109 Milliarden Dollar Umsatz gemacht hat. Dazu, und das ist positiv natürlich daran, dadurch können ja natürlich auch mir Dienste zur Verfügung stellen, wie Google Maps zum Beispiel, oder Navigationsdienste, die ich ja wieder nutzen kann. Das heißt, es hat alles irgendwie einen Vor- und einen Nachteil an der Stelle halt.
Was sagen Sie dazu, Frau Professor Merkel?
Ja, also das Sammeln und das Abspeichern von Daten, zum Beispiel wenn wir jetzt Facebook sehen, ist ja verboten in der EU. Also die dürfen das eigentlich ja nicht über uns abspeichern. Wenn Sie jetzt aber, wenn jetzt jeder einzelne Mal auf seinen Facebook-Account geht und dann sagt, Download User History, dann bekommt man trotzdem alles. Und der Grund dahinter ist natürlich, dass die Server nicht hier in Europa stehen, sondern in Amerika. Das heißt, wir haben das irgendwie ein bisschen reguliert in der EU, auch in Deutschland ein bisschen, auch mit dem neuen Netz-DG, aber wir können ja nicht die USA mitregulieren. Ne? Das heißt, entweder müsste die Bundesregierung sagen, das Tool an sich ist verboten und wird hier geblockt, so wie in China, und das wollen wir ja sicher nicht, ne? Sondern wir wollen ja die Auswahl haben. Aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir keine tollen Produkte mehr angeboten bekommen, da werden sich dann andere Dienste ergeben. Man muss mal im Hinterkopf behalten, warum diese Unternehmen bestehen. Die bestehen nicht unbedingt darin, weil sie so gute Menschen sind, dass sie uns alle näher bringen wollen und uns alle verknüpfen wollen, sondern weil da ein Businessmodell dahinter ist, dass sie diese Daten tatsächlich verkaufen. Und die verkaufen sie nicht dadurch, dass wir irgendwo unbedingt dann draufklicken, weil dann ein Ad, also eine Werbung an der Seite ist und dann irgendwas verkaufen, sondern dass das eben an andere Unternehmen verkauft werden, sodass eben diese Nutzerpräferenzen und auch die Veränderung des Nutzerverhaltens analysiert werden kann. Darin besteht das tatsächliche Businessmodell. Natürlich über den Umweg, dass wir das alle benutzen und das toll finden und es näher fühlen anderen oder eine bestimmte freie Dienstleistung bekommen. Und da muss man sich eben bewusst drüber sein, dass das so ist, ob man das Spiel mitmachen will oder nicht. Auch Snapchat, auch die Daten werden gespeichert, obwohl das ja eigentlich sagt, dass sie irgendwann also gleich wieder gelöscht werden. Aber wir wissen mittlerweile, dass Snapchat an sich als Unternehmen das ja auch behält, und man kann es jetzt auch so einstellen, dass die Daten eben einem auch weiterhin zur Verfügung stehen. Also ich weiß nicht, ob uns dadurch geholfen ist. Also ihr habt das alle ja selber in der Hand, was ihr macht auf den Online-Plattformen. Ne?
Und ja, man sagt ja sozusagen, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Nur manchmal hat man das Gefühl, Daten sind die Ölpest des 21. Jahrhunderts.
Okay. Gut. Wir haben jetzt ja ganz viele Risiken gehört, die es gibt in Bezug auf Big Data. Wir wissen, Sie betrachten das beide aus wissenschaftlicher Sicht, versuchen das auch neutral zu betrachten. Aber was würden Sie jetzt sagen zum Thema Big Data und Demokratie? Welche Chancen gibt es da? Also wenn Sie ein flammendes Plädoyer für Big Data und Demokratie halten sollten, wie müsste man mit Big Data umgehen, damit das unsere Demokratie nutzt? Fällt Ihnen da was zu ein?
Hätte ich jetzt Schwierigkeiten, muss ich sagen, ein flammendes Plädoyer zu halten, ja, an der Stelle halt, weil ganz einfach, es ist halt so, ich sehe halt die Vorteile schon. Ja, also ich sehe die neuen Methodiken, die wir haben, eben mit diesen Korrelationstechniken können wir neue Erkenntnisse gewinnen halt. Aber ich muss auch sagen halt, ich bin halt wissenschaftlich anders sozialisiert worden. Für mich ist das alte Wissenschaftsmodell immer noch diese Modellbildung. Ja. Man hat eine Hypothese, man stellt ein Modell auf, das Modell wird sozusagen getestet, das wird verifiziert. Ja. Das ist der gute alte Wissenschaft nach Karl Popper, nämlich der sozusagen halt, kann ich etwas falsifizieren. Ja, also so, das ist der, so, wenn das den kritischen Realismus, wenn ich also sagen kann, ich kann jetzt so ein Modell machen halt und kann dann jetzt testen, ob das Modell stimmt und habe damit den kausalen Zusammenhang verstanden halt. Big Data setzt sich ja darüber hinweg und sagt, nee, diese Kausalität, die brauche ich gar nicht, ich stelle mal Korrelationen auf. Ob das eine Kausal ist, wird man noch finden halt irgendwo. Ja, das kann man jetzt so sehen, aber ich finde das, ich weiß nicht, ob das vielleicht in 10 Jahren beerdigt man vielleicht diese Technologie und sagt halt, nee, war doch nichts irgendwo in der Richtung. Also insofern bin ich da kritisch, was das flammende Plädoyer angeht, und ich sehe auch, wie gesagt, diese massenhafte Abschöpfung von Daten sehe ich halt auch kritisch. Und was noch ein Punkt wäre vielleicht, wo ich sagen muss, und das ist eben auch wieder nicht flammend, sondern eher flammenlöschend sozusagen halt, dass wir die Frau Merkel finden, die Fake News angesprochen, das ist ein Effekt, den man in der Wissenschaft so als Filterblase bezeichnet halt. Dass halt so ist es, dass sie ja im Netz unterwegs sind, erstellen ja, haben wir schon mehrmals jetzt gesagt halt, diese Unternehmen ein Personality-Profil von ihnen, was ist ihre Persönlichkeit halt. Und aufbauend auf diesem Persönlichkeitsprofil kriegen sie dann nur noch Nachrichten, die sozusagen ihrer Intention entsprechen.
Ja, wir haben darüber gesprochen, dass ich im Bereich demografischen Wandel gerade arbeite und immer die Treppenlift-Werbung jetzt bekomme. Ne?
Ja, also sie sind quasi in dieser Filterblase drin sozusagen halt, ja. Weil man sagt halt, sie kriegen nur das, was sie interessiert. Aber das führt natürlich dazu, dass eben eine gesellschaftliche Spaltung existiert. Sie polarisieren dann. Das ist die eine Ecke, die diese Nachrichten kriegt, dann die diese Nachrichten kriegt. Das heißt, plötzlich haben wir in der Gesellschaft zwei konträre Meinungsbilder sozusagen, die ich nicht mehr verstehen halt. Die Leute merken aber nicht, dass sie in der Filterblase sitzen halt, weil sie ja gar nicht wissen, was im Hintergrund passiert.
Okay.
Also sie sehen, mein flammendes Bekenntnis war eher in die andere Richtung.
Ja, Sie sagen eher, Vorsicht ist geboten. Wir müssen da gut schauen, was wir machen mit diesen Big Data.
Ja.
Okay.
Eher das.
Sehen Sie, Frau Professor Merkel, Chancen für die Demokratie oder wie vielleicht auch der Staat, die Verwaltung das nutzen kann? Was könnte sich da in Zukunft entwickeln vielleicht?
Ja, also ich habe es auch versucht, mich so richtig in Stimmung zu bringen, dass ich da die Chancen rausarbeite. Ich hatte ja am Anfang schon ein bisschen angedeutet, dass ich Demokratisierungseffekte sehe durch Big Data. Dass man quasi Leuten eine Chance gibt, eine Stimme zu haben öffentlich und sich anzuschließen einer Bewegung, einer Demonstration oder sowas. Wir können da zurückgehen zu dem arabischen Frühling, wo man das erste Mal gesehen hat, es gab einen Google-Manager, einen Ägypter, der eben für eine kurze Zeit nach Ägypten zurückgekehrt ist und da seine Kollegen motiviert hat, über eine Google-Gruppe, die es schon gar nicht mehr gibt, sich eben zu organisieren. Und dann auf einmal ist der Funke übergesprungen und von dieser Online-Zusammenkunft haben sie sich dann tatsächlich freitagsabends um 6 Uhr auf dem Tahrir Square getroffen und daraus hat sich dann all das ergeben, was natürlich in dem Fall negative Konsequenzen hatte, weil die Muslimbruderschaft ist, glaube ich, ja immer noch in der Regierung. Also es hat positive Effekte in dem Sinne, dass eben, wenn wirklich so eine Unruhe ist, wenn Leute unzufrieden sind mit der Regierung, dass sie sich zusammenschließen können, Gemeinschaften finden und dann tatsächlich auch diesen Sprung von der Online-Kampagne schaffen, dann zu einem physischen Zusammentreffen. Das heißt, wo dann politische...
Das wären dann aber eher so die sozialen Netzwerke, oder? Die
genau,
das ermöglichen, ja?
Genau, also durch diese Masse der Zahl an Leuten, das waren ja Tausende von Leuten, Millionen von Nachrichten, die hin und her geschickt wurden, und wo dann auch der Funke übergesprungen ist. Ganz ähnlich ist das passiert dann weltweit mit diesem Black Lives Matter Hashtag. Das war, als die Polizisten begonnen haben, sehr öffentlich schwarze Jugendliche zu erschießen. Das haben Sie vielleicht alle mitbekommen. Und da war es eine Riesenwelle. Blacks eben sind eben nicht nur natürlich in Amerika, sondern auch in Afrika und auf den anderen Kontinenten und dadurch hat sich eine Riesengruppe dann zusammengeschlossen und tatsächlich ja auch eine sehr große Öffentlichkeit geschaffen. Der MeToo-Hashtag ist ganz ähnlich, ne? Also der tatsächlich ja dann auch sehr positive, wie ich finde, im Moment Auswirkungen hat, dass die Leute tatsächlich ihre Jobs verlieren, die Firmen pleite gehen dadurch, oder auch tatsächlich jetzt Anklagen passieren und sich auch Industrien dadurch eventuell jetzt verändern, das weiß man noch nicht. Aber das sind natürlich so Megakampagnen, wo ich dann denke, auf einmal Vergewaltigung in vielen Industrien hatte schon und das Sexual Harassment hatte Methode und war systematisch und nie kam dieser Durchbruch, dass es mal laut genug wurde, dass sich viele zusammengeschlossen haben und dann auch tatsächlich Veränderungen herbeigeführt haben. Das würde ich so unter den Demokratisierungseffekten als Chance auch sehen. Ne? Jetzt muss ich wieder versuchen, das irgendwie positiv darzustellen. Die Chance war da, was zu verändern, wenn man es natürlich nicht hört und nicht sieht, so wie das bei uns ja passiert ist, als ich noch in den USA gelebt habe. Die also ich gehöre eben dann zu dieser amerikanischen Echo Chamber von Demokraten eher oder liberalen Denkern. Ich habe überhaupt nichts in meinen Netzwerken mitbekommen, wie die eher Rechtsradikalen und Republikaner gedacht haben. Das war überhaupt nicht auszudenken. Und genauso hat die New York Times, die ja dann diese ganzen Umfragen gemacht hat, Hillary Clinton bei 75% Wahlerfolg gesehen. Ne? Also das heißt, dass dieses, was wir jetzt als, was ich als Demokratisierungseffekt dargestellt habe, das Organisieren, kann natürlich auch politische Entscheidungen komplett verändern. Ne? Mhm. Das Trump-Beispiel würde ich als Negativbeispiel sehen, aber wahrscheinlich nicht für seine Wähler war das absolute Tolle, was die gemacht haben, ne? Dass es unter der Oberfläche lief und dann auf einmal dann hochgebabbelt ist und dass die Leute dann tatsächlich dann am Wahltag, immer ein Dienstag ist, dann auch tatsächlich gewählt haben. Ne? Also ihre Jobs nicht zu den Jobs nicht hingegangen sind, sich Urlaub genommen haben und dann alle aufgeschlagen sind und aus meiner Sicht für den Falschen gewählt haben. Aber das ist eben auch diese andere Art der Demokratisierung dann. Ne?
Mhm. Okay, also die Chance der Demokratisierung sehen Sie.
Mhm. Ja, ja.
Naja, wir haben so einen Trend, jetzt muss man sagen halt, und das ist jetzt zurzeit so ein bisschen en vogue, der wissenschaftliche Begriff dafür ist der Solutionismus. Mhm. Das rührt von Jewgeni Morozov, das ist ein Systemkritiker, also ein Netzwerkkritiker, sagt halt, wir sind heute bestrebt, alle Probleme unserer Welt technologisch lösen zu wollen. Ja, wir denken nicht mehr gesellschaftspolitisch, wir denken technologisch halt. Wenn es zum Beispiel heißt, in einem armen Gebiet in Afrika gibt es die Leute, die können nicht schreiben, können nicht lesen. Was ist dann die Idee? Dann sagt Google, da schicken wir da einen Ballon hoch, der oben ein lokales Netzwerk erzeugt. Da haben die Menschen Zugang zum Internet und können dann alle Bibliotheken der Welt kriegen irgendwo. Ja? Das heißt also, man versucht soziale Probleme jetzt plötzlich mit technologischen Mitteln zu lösen. Das ist so ein Trend, der jetzt bei uns ist irgendwie breit gemacht hat. Also wir bräuchten eigentlich mehr vielleicht so eine soziale Technikgestaltung wieder mehr an der Stelle halt, dass man eben auch noch unser Sozialstaat im Kopf hat, nicht nur die technischen Lösungen. Mhm. Aber natürlich sind wir alle in dieser Generation drin halt. Wir denken halt sehr Silicon Valley orientiert.
Mhm. Okay, Sie haben es schon gerade gemerkt, es waren jetzt weder bei Ihnen noch bei Ihnen ein flammendes Plädoyer, die Chancen von Big Data zu nutzen für die Demokratie. Ich würde jetzt ganz gern noch mal schauen, wie sieht es bei Ihnen im Publikum aus. Wir können noch mal die erste Frage anschauen, die Sie uns vorher schon beantwortet haben. Und wir hatten uns überlegt, wird jetzt dieses Gespräch Sie beeinflussen oder bleiben Sie bei Ihrer Einschätzung von Anfang? Die Frage ist eben nochmal, sehen Sie Big Data als Chance oder als Risiko für unsere Demokratie? Und ich darf Sie nochmal bitten, nochmal abzustimmen. Ich hoffe, Sie haben jetzt Ihre Meinung nicht geändert durch Ihren eigenen Vortrag.
Wir haben uns gegenseitig beeinflusst, oder?
Sie selber um Kopf und Kragen geredet.
So, wir bekommen die Ergebnisse. Aha. Eher ein Risiko, 26 Stimmen. Eher eine Chance, 15 Stimmen und riesiges Risiko haben wir 11 Stimmen.
Jetzt kennen wir die Daten von vorher noch?
Dürfen wir das im Vergleich anschauen? Vorher hatten wir, das ist die Facebook. Okay. Also eher ein Risiko sind 21 gewesen. Können wir mal schauen, wie es jetzt aussah? Das geht nicht mehr.
Uff. Hightech.
Okay. Es sind jetzt mehr. Okay. Das heißt, Sie haben zwar versucht, wissenschaftlich das alles zu belegen, haben aber tatsächlich geschafft, dass
wir waren die Influencer.
Die Zuhörer doch noch mal ihre Meinung ändern. Spannend. Aber die Verteilung bleibt ungefähr noch gleich. Ne? Ein paar haben noch mal nachgedacht. Ganz vielen Dank, dass Sie geantwortet haben und dass Sie da sogar auch nochmal hin und her überlegt haben. Und wir haben uns gedacht, es wäre schön, wenn Sie jetzt Ihre Fragen stellen können. Ich hoffe, Sie wissen Ihre Frage auch noch. Ich würde ganz gern erstmal fragen, vielleicht sammeln wir mal 3, 4 Leute, die eine Frage haben und die dürfen die jetzt noch stellen und die anderen dann vielleicht nachher beim Getränk mit unseren beiden Experten. Wer hat denn eine Frage? Eine hier vorne, ja? Wer hätte noch eine? Dort ist eine, ja? Und eine hier. Wunderbar, dann starten wir. Ich mach das, ja.
Ist das Mikro an?
Test, Mikro ist an, ja.
Alles klar, wunderbar. Also meine Frage von vorhin hat sich tatsächlich ausgeweitet. Die Chancen und Risiken, die Sie da notiert haben, die 12, die wir hatten, die existierten vorher schon teilweise. Also ich meine, Digitalisierung, die existierte ja schon lange. Beispielsweise die Überwachung durch den Staat, Fake News. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleines Beispiel nenne, man hat eine WhatsApp-Gruppe in der Familie beispielsweise, 4 Leute, 5 Leute, und die Mutter postet jetzt in dieser Gruppe, okay, Trump wurde erschossen, der See ist zugefroren, irgendwas. Dann ist das eine Neuigkeit, die verbreitet sich in einer kleinen Skala. Und es gibt Dinge, die erst mit Big Data, erst in der großen Skala realisierbar sind, wie zum Beispiel die prädiktive Analyse, die kann man mit kleinen Daten nicht machen. Wenn man jetzt 3 Samsung Galaxy Notes hat beispielsweise, da hatte man ja das Problem, dass der Akku teilweise fehlerhaft beschädigt war und dann explodiert, zersprungen ist, was auch immer. Wenn Sie jetzt 3 Galaxy Notes haben und 3 von diesen Galaxy Notes sind nach ein paar Monaten zerstört und man beobachtet, okay, auf diesen 3 Galaxy Notes wurde kurz vorher die Applikation WhatsApp ausgeführt. Das ist eine Korrelation, die 3 Galaxy Notes, die sind kaputt gegangen und die 3 Nutzer haben vorher WhatsApp verwendet. Okay, ist nicht aussagekräftig. Wenn Sie nun 1 Milliarde Galaxy Notes haben, dann kann man eine Aussage treffen, zum Beispiel eine Prozessorüberlastung oder ich weiß nicht, weshalb die Akkus zersprungen sind. Und deshalb ist eben einerseits, man hat ja Risiken, wie beispielsweise, stellen Sie sich vor, ich bin von einer Lebensversicherung. Sind Sie lebensversichert? Sie sehen relativ jung aus. Okay, Sie haben keine Lebensversicherung. Okay, genau. Angenommen, Sie wollen jetzt eine Lebensversicherung abschließen bei mir und ich habe jetzt irgendwelche Standardtarife. Ich verlange jetzt im Jahr beispielsweise 200 Euro.
Sollen wir gehen?
Wenn ich nun aber vorne kommen und noch mal ein bisschen... Nein, das war ein Scherz. Was ist denn Ihre Frage? Sagen Sie doch mal die Frage.
Dazu komme ich gleich, genau. Also ich bin ja die Lebensversicherung und ich kaufe Daten von Google oder von sonst wo und ich kann damit prädiktiv analysieren, Sie werden bald sterben. Dann biete ich Ihnen doch ungern eine Lebensversicherung zu einem günstigen Tarif an. Genau. Und Sie haben jetzt hier auf Ihren Zetteln, das größte Risiko wäre bei Ihnen der Newsfeed und bei Ihnen, Herr Neuschwander, das ist ja die Überwachung durch den Staat. Kommen da jetzt verstärkte Risikoaspekte dazu durch Big Data? Kommen da neue Aspekte dazu durch die Analyse wieder Daten, durch Korrelation? Oder ist das einfach nur eine skalierte Verstärkung des Problems, das bereits existiert hat vorher?
Okay, danke. Also, haben Sie die Frage klar?
Ja, das war ja keine Frage, das war ein ellenlanger Monolog zunächst mal, aber am Schluss hat die Kurve noch gekriegt mit der Frage. Aber zu diesem Thema, ich möchte nur sagen, halt, das ist leider, diese statistische Signifikanz ist leider ein Problem, das auch Fachleuten unterläuft sozusagen halt. Weil ich muss wieder ein Beispiel nennen aus den USA, da wollte die USA, die wollten sozusagen pakistanische Terroristen ausfindig machen. Und die kennen 7 wirkliche Terroristen, die waren bekannt. Die haben das Personalitätsprofil von den 7 Terroristen genommen, haben es analysiert und haben das dann aber auf 50 Millionen Pakistani übertragen, sozusagen halt. Und da kam natürlich eine irre Menge von Terroristen raus und dann gab es auch natürlich auch Kollateralschäden der Stängel. Also das überläuft auch Fachleuten sozusagen, dieses Korrelationsrisiko. Aber diese Daten, wie Sie haben es ja gerade schon mal gesagt, diese Massen der Daten erlaubt natürlich jetzt auch ganz neue Sachen. Wenn Sie von USA nach Europa fliegen, ja, wenn die Flugzeuge dann landen, dann macht man sozusagen diese prädiktive Analyse. Man hat ja massenhaft Daten von Flugzeugen und zum Beispiel wird eine Turbine untersucht halt. Und die Turbine, die jetzt da quasi vom Flugzeug gelandet untersucht wird halt, wird dann verglichen mit den Millionen von Daten von anderen Turbinen halt. Und da kann man innerhalb von Sekunden sagen halt, muss der Flieger in die Wartung, muss in die Wartung. Das ist diese prädiktive Analyse, halt, wie Sie gesagt haben halt. Das sind eben ganz andere Möglichkeiten, die man durch die Massendaten hat.
Mhm. Danke. Dann war da hinten noch eine Frage. Ich halte es.
Ich habe mich vorhin gefragt, mittlerweile sprechen wir ja gar nicht mehr so sehr von den Ländern als Big Players, sondern wir reden von Google und von Amazon und von Facebook, dass diejenigen so die Hauptverantwortung haben, was mit unseren Daten passiert. Und angenommen, stellen wir uns vor, wir befinden uns jetzt gerade in einem digitalen Kommunismus, weil sozusagen jeder frei verfügen kann, wem er welche Daten gibt. Wäre es dann vielleicht eine gute Idee oder was halten Sie davon, wenn man mehr so ein bisschen das System einer sozialen Marktwirtschaft anwendet, wo der Staat ein bisschen mehr Verantwortung hat, welche Daten preisgegeben werden und was zum Beispiel verboten wird oder was verheimlicht wird oder Zensur oder so. Und besonders in dem Aspekt, ich weiß nicht, ob Sie von dem Sozialnetzwerk Vero gehört haben, das war vor einigen Wochen in den Medien, da dieser plötzliche Zufluss an Menschen, die sich dafür angemeldet haben, spricht es nicht dafür, dass die Menschen irgendwie schon Interesse daran haben, wieder mehr Datenschutz zu betreiben? Und wäre es dann nicht irgendwie die Verantwortung der Staaten, da vielleicht ein bisschen mehr Einfluss zu nehmen?
Also mehr Einfluss vom Staat.
Ja, also ich finde das eine gute Idee. Wir haben das ja auch mit dem Hate Speech Gesetz, was jetzt rauskam. Also das, was wir jetzt sehen, sehen ja andere andersrum. Was wir nicht sehen, sehen andere immer noch. Ne? Und das ist eben die Markenmacht, das, was Sie gesagt haben, dass die Unternehmen selber auch entscheiden, wo sie dann sozusagen so customized Inhalte dann bereitstellen. Ne? In Deutschland wird das auch durchgeführt, also wenn man sagt, das ist Hate Speech und macht dann einen Report über einen bestimmten Tweet, dann wird er dann halt geblockt und dann steht, aufgrund der lokalen Gesetze ist es jetzt nicht mehr verfügbar. Und ich denke auch, dass da noch mehr gemacht werden muss. Und dieses, was Vero halt die Chance hatte aus meiner Sicht, war, dass zur gleichen Zeit auch rauskam, dass Facebook und Twitter Werbeeinnahmen hatten von den Russen, ne? Und die dann eben diese Wahlkampfspots und sowas und diese gezielten Werbeblöcke eben an bestimmte Nutzergruppen rausgegeben haben. Das aber nicht analysiert haben, sondern einfach das Geld genommen haben und jetzt so ein bisschen auf den Druck der Länder und vom Kongress in den USA sich jetzt so ein bisschen was freigegeben haben, dass angeblich 160.000 Leute davon beeinflusst oder was auch immer. Also so ganz minimale Zahlen im Verhältnis zu den 2 Milliarden Nutzern, die Facebook hat. Ne? Der Markt, diese soziale Marktwirtschaft, was Sie die Idee hatten, das Problem ist, dass solche Sachen wie Vero einfach zu klein sind und es gab ja schon mal so ein anderes Netzwerk zwischendurch auch, die hatten dann so einen Spike und dann war es wieder weg. Dass Facebook es tatsächlich so eine Anomalie ist, geschafft hat, über 10 Jahre erfolgreich zu sein. Ne? Und dass es so einen sozialen Druck gibt, dass man Sachen, die, wenn man in dieser Facebook-Gruppe nicht drin ist, die kriegt man dann halt auch durch andere Kanäle nicht mehr. Ne? Also man muss im Grunde weiter eine Mitgliedschaft haben, um eben die Fotos von den Enkelkindern zu bekommen oder die neueste Facebook-Gruppe über das Estland-Seminar da drin zu sein. Ne? Herr Junge, wovon ich spreche. Also solche Sachen, es gibt diesen sozialen Druck und das ist ganz schwer, dagegen anzukommen. Und mit Regulierungen wahrscheinlich schon gar nicht. Ne?
Ja, also würde ich Ihnen auch zustimmen, halt, was man eben schaffen muss. Ne? Es gibt jetzt so eine Charta der EU. Da haben sich unter so einem Dach einer Stiftung haben sich Politiker, Wissenschaftler, Journalisten, Netzaktivisten zusammengeschlossen, die jetzt sozusagen die Grundregeln für einen digitalen Staat mal formulieren wollen, dass die EU darüber nachdenkt. Weil wir kranken ja an dieser Informationsasymmetrie. Ja? Wir sind völlig transparent im Netz. Wir sind also in allen unseren, ja, was unser persönliches Profil, alles transparent. Und wir wissen gar nichts. Was passiert mit unseren Daten? Wie werden die verarbeitet? Wie werden die verkauft? Welchen Wert haben denn diese Daten überhaupt? Ja, ich habe vorhin gesagt, Google hat 109 Milliarden Euro im letzten Jahr umgesetzt, natürlich auch mit Verkauf von Daten halt. Und diese Informationsasymmetrie, das wäre quasi Aufgabe des Staates oder der Staaten sozusagen in der EU zu sagen, wir legen mal Regeln fest, wie mit diesen Daten umzugehen ist und was wir sozusagen halt mit unserer Datensouveränität, wie es da aussieht irgendwo. Das wäre ein guter Ansatz an der Stelle.
Mhm. Dankeschön. Dann die letzte Frage.
Hallo, es funktioniert, okay. Meine Frage richtet sich primär an Frau Merkel. Würden Sie vielleicht nochmal Ihr Vorteilsschild hochheben? Das hintere, ja, die Chancen, genau. Genau, Demokratisierungseffekt, genau, um den Punkt ging es. Also als Sie das hochgehoben haben, da habe ich das ziemlich zwiespältig gesehen, aber Sie haben das ja dann auch mit den Risiken dann wieder wettgemacht, so teilweise jedenfalls Fake News und so. Das Erste, was ich mir dabei gedacht habe, ist Bot-Netzwerke. Man kann Bot-Netzwerke auch dafür verwenden, halt Meinungen zu schaffen. Wenn ich jetzt ganz viele Twitter-Accounts habe und die posten alle irgendwas, das muss ja keinen Sinn ergeben, aber irgendwie so Stichwörter kommen darin vor, keine Ahnung, rechte Hetze oder sonst irgendwas. Ja. Und dann macht man Big Data-Analyse und dann hat man plötzlich, okay, Deutschland wird Rechtsschritt. Genau. Und dass sowas halt auch sehr zu ja, negativen Zwecken missbraucht werden kann und dann auch antidemokratisch wirken kann, gebraucht werden kann. Und dann man halt dann wieder dann unter Vorsatz, okay, es gibt mehr rechte Gruppen hier und deswegen müssen wir jetzt die Rechte einschränken, wir müssen in die Privatsphäre eindringen. Also das ist halt dann auch wieder Richtung, was Sie gesagt haben, Herr Neuschwander, mit dem Polizeistaat, mit dem Überwachungsstaat, totale Überwachung, dass das in die Richtung Schritt gehen kann. Die Frage, die eigentliche Frage ist, Sie haben ja, glaube ich, davor so ein wie sagt man, Brainstorming gemacht, haben Sie gesagt? Chancen und Risiken, oder habe ich das falsch verstanden?
Ja.
Genau, und wurde da sowas mit bedacht oder angemerkt, oder ist das so total so, keine Ahnung,
die Bot-Netzwerke? Ja, also ich habe ja gesagt, ich musste mich zwingen, Chancen rauszuarbeiten, ne? Und das habe ich eben einmal gesehen, und ich habe ja viele Beispiele genannt, das mit den Bots, das ist eben was, wo wir noch überhaupt gar keine Möglichkeit haben, überhaupt zu wissen, was tatsächlich da passiert. Wir wissen das ja immer erst im Nachhinein, ne? Also man kann jetzt also Timelines nachvollziehen, die letzte große Schießerei in den USA, die so richtig große Medienwirkung hatte, war Sandy Hook, wo die Grundschüler getötet wurden, und seitdem haben sich Eltern zusammengetan und sind auch vor die ins Fernsehen gegangen, und die Bots haben sie dann angefangen zu attackieren. Das heißt, diese Eltern oder immer diese Leute, die dann auch gesprochen haben, jetzt vor 2 Wochen war es ja Parkland High, und da waren ja besonders 2 Studenten, die sich nach vorne gestellt haben und auf CNN und überall Interviews gegeben haben, und die wurden dann genauso attackiert, und zwar als Katastrophenhelfer. Das gesagt wurde, das sind ja gar keine echten Menschen, und diese Bots haben dann diese Nachrichten eben immer weiter repliziert und dann eben auch noch gefakte Bilder, wo dann so diese Gesichter von dieser einen Studentin mit Glatze, wissen Sie vielleicht noch, die sehr aussagekräftig dann gegen, also für eine Waffenreform war. Und dieses Gesicht wurde dann immer wieder reingepastet zu all den anderen Mass-Shootings, die es gab, und gesagt, guck, die kommt doch immer wieder, die ist ja schon in den letzten 15 Jahren immer wieder aufgetaucht, das ist die gleiche Person. Und damit streuen dann eben, das ist, glaube ich, die Gewalt dieser Bots, dass die Möglichkeit haben, Zweifel zu streuen in einer unglaublichen Schnelligkeit, und sobald das draußen ist, ist es ganz, ganz schwer, das wieder einzufangen und dann auch mit den tatsächlichen Wahrheiten dann dagegen anzugehen, ne? Und das haben wir im Wahlkampf ja auch erlebt, auch in Deutschland wurden die Leute ja auch Ziel von solchen Angriffen, oder ich sage mal Angriffen, was jetzt negativ ist, aber die haben das eben dann auch alles gesehen, und wir haben noch gar nicht richtig herausgefunden, also ich bin auch keine Informatikerin, wie das überhaupt funktioniert, wie das Wissen da geteilt wird und was die Einflussmöglichkeiten sind, ne? Also das ist ein ganz großes offenes Thema. Da schreiben Sie hoffentlich Ihre Doktorarbeit drüber.
Ja, genau. Schauen wir mal. Okay. Gut. Wir sind jetzt am Ende von unserem Abend angekommen, und mir bleiben noch 3 Dinge, die zu tun sind. Erstens darf ich die nächste Veranstaltung ankündigen. Die ist am 15. Mai, und da geht es um Demokratie und Verantwortung in Wirtschaft und Bildung. Da sind Sie auch herzlich eingeladen. Die findet dann in Kreuzlingen statt. Punkt 1 erledigt. Punkt 2 möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken fürs gespannte Zuhören, fürs Mitabstimmen, fürs Fragen stellen. Ganz herzlichen Dank. Das ist für Sie. Und jetzt möchte ich mich noch ganz, ganz herzlich bedanken bei unseren beiden Experten. Sie haben es geschafft, in sehr kurzer Zeit sehr viele Themen anzuschneiden und die aber auch runterzubrechen, so dass sie zumindest für mich als Laien gut verständlich waren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier waren, und ich glaube, Sie sind auch noch nachher kurz da für ein Getränk Und wenn jetzt jemand noch eine ganz drängende Frage hat, dann können Sie sich die Referenten bei einem Glas nochmal in ein nettes Gespräch verwickeln. Ich möchte Sie bitten, herzlichen Applaus für Professor Ines Mergel und Herrn Professor Neuschwander.
Danke.